So, jetzt kommen wir zu unserem herzallerliebsten Partner Coro. Ihr wisst ja alle schon, wie große Fans wir sind, aber wir haben mittlerweile unser gesamtes Umfeld, Verwandtschaft, Freunde, weitestgehend Bekannte verrückt gemacht. Es ist wirklich klasse. Ganz egal, ob ihr Müsli, Kokoswasser, Sanddornsaft, Aloe Vera, Ingwer-Shots, Nüsse, Snacks, Superfood, Kartoffelchips, alles fair gehandelt. Gute Preise direkt vom Erzeuger zu euch und so verpackt, dass man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man es verzehrt. Also Coro können wir euch nur empfehlen.
So, und wenn ihr Bock habt, da satt zu sparen, dann gebt doch einfach beim Ende vom Einkaufen den Code FÜHLEN ein. FÜHLEN mit UE, dann gibt's satte 5% Rabatt auf den gesamten Warenkorb. Auch ohne Rabatt, Leute, das lohnt sich. Den Code müsst ihr euch kaum merken, aber bestellt dringend mal bei corodrogerie.de. Promotion noch nicht mit Mitte 20 fertig, kann doch nicht wahr sein. Gib mehr Gas, schaff das. Worauf willst du warten? Den letzten beißen die Hunde.
Und ich habe gelernt für mich, wenn ich weniger Angst vor einer Sache habe, dann komme ich weiter. Deswegen gestatte ich mir, wenn ich so drüber nachdenke, selten Angst.
Und dann muss ich mich da auf jeden Fall hart regulieren. Dann lasse ich diesem Gefühl keinen Raum.
Und gestattest dir das dann nicht so?
Ja.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Buenos dias, señor.
Oh, amigo. Bist du noch im Spanisch-Modus?
Ja, obwohl ich war auf Malle, da hat man nicht viel Gelegenheit, Spanisch zu sprechen. Bin aber ganz froh, wieder in Deutschland zu sein, weil so ein bisschen Kühle und Regen tut ja auch mal gut.
Hast du den Rasen schon geküsst? Das ist auch immer dein Ding.
Nach längeren Aufenthalten im Ausland mache ich das gern mal, weil ich dann froh bin über dieses wechselhafte Wetter in Deutschland. Aber letzte Woche ging es ja auch erstmal zurück nach Berlin.
Stimmt.
Und oder war es diese Woche? Nee, letzte Woche.
Ach, das Zeitgefühl. Wir nehmen dieses Intro ein bisschen nach der heutigen Folge auf. Willkommen zur vollen Transparenz, denn wir haben was längere Zeit schon Vorbereitetes, Besonderes für euch. Und ihr merkt es alleine an der Uhrzeit, an der wir heute da sind, nämlich Dienstag 18 Uhr. Das ist nicht normal. Nicht normal ist auch, was heute passieren wird. Und zwar
waren wir in einem Hotel.
Nicht auf Mallorca, nicht in Quarantäne. Wir waren zusammen bei Matze Hielscher. Betreutes Fühlen trifft Hotel Matze. Wir haben zusammen eine Folge gemacht und ich muss sagen, wer Matze Hielscher noch nicht kennt, der wird wahrscheinlich gleich hören oder wenn ihr euch auch mal seine anderen Folgen krallt, dass der irgendwie für mich persönlich total das Idol ist, was so diese Gesprächsführung anbelangt, aber eben auch jemand ist, der es irgendwie schafft, indem er den Raum betritt, dass so eine Ruhe einkehrt, oder?
Es ist unglaublich, was Matze in einem hervorruft und man erzählt doch Dinge, die man vielleicht noch gar nicht so öffentlich rauslassen wollte. Man muss dazu sagen, Matze hat sie schon alle da gehabt, außer Angela Merkel, auch Robert Habeck. Er hat letzte Woche noch Caroline Herfurth da gehabt. Also wirklich, bei Matze sind sie alle und wollen sie auch alle hin. Du warst schon mal da.
Ja.
Und ich war ja auch schon mal da vor 2 Jahren, habe da auch viel mehr ausgepackt, als ich dachte, was bei mir eine ziemlich positive Welle ausgelöst hat. Deswegen, als jetzt die Idee da war, dass wir gemeinsam ins Hotel Matze gehen, da habe ich gedacht, saugute.
Jetzt kannst du nicht Idee sagen, ne? Weil dann wird's
nicht. Nee, das kannst du ja nicht doppeln.
Saugute
Inspiration.
Und alle, die Matze kennen, wissen vielleicht auch, dass der ja natürlich derjenige ist, der die Fragen stellt. Aber das ist ja jetzt nicht einfach eine Hotel-Matze-Folge, sondern wir sind eben mit unseren eigenen Fragen auch da. Ja. Und werden heute einen Menschen kennenlernen, der eben, wie gesagt, wahrscheinlich vielen hier in der Podcast-Welt sowieso ein Begriff ist. Aber auch ein total spannender Unternehmer einerseits, Vater andererseits, Mensch sowieso. Und eben jemand, der so viele Geschichten schon mitbringt, dass wir dachten, wenn es jemandem gelingt, da immer wieder in die Köpfe der Stars und Sternchen aus Deutschland oder überhaupt auf Menschen zu gucken, dann sollten wir mit dem eine Folge zum Thema machen, unsere Fassaden. Was bauen wir uns für Eindrücke nach außen auf? Was haben wir vielleicht alle für Masken an, hinter denen sich aber dann zum Teil ganz anderes verstecken? Es gibt ja von dir diesen mittlerweile hier geflügelten Satz, hinter jedem Dach ein Ach. Und das versuchen wir heute mal zu klären, indem wir einerseits unter unsere eigenen Dächer gucken, hinter unsere eigenen Masken und tatsächlich, glaube ich, ziemlich viel auch mal Privates erzählen.
Ja, wie authentisch ist man?
Wie authentisch ist man?
Wie authentisch will man sein? Bei sich? Ne? Ja. Ist man geworden, der man wirklich ist? Und auch, wie weit man gehen kann in seiner Ehrlichkeit. Das fand ich auch interessant in dem Gespräch. Wir haben ja über Wolfgang Job, der war ja auch schon im Hotel Matze, oder auch der Friseur Udo Walz war auch schon da, und da erzählt Matze, wie ehrlich die zu ihm waren, dass sie auch teilweise gesagt haben, ich habe keinen Bock auf diese Fragen, oder ich kann heute nicht kommen, weil ich habe keine Lust.
Ja, das war echt das Geilste. Wolfgang Job sagt, ich komme nicht, weil ich habe heute keine Lust. Und beim zweiten Mal ist irgendwie der Pool übergelaufen. Also, freut euch auf echt einen spannenden Ritt jetzt. Nehmt euch gerne Zeit. Die Folge ist ja, wie gesagt, etwas länger. Man kann ja durchaus mal auf Pause drücken und dann wieder einsteigen. Und ich will noch sagen, dass es ziemlich düster irgendwie gestartet ist, dann aber total positiv wird. Wer mit dem Thema Depression und auch Suizid jetzt so direkt sagt, da kann ich mir überhaupt nichts zu anhören, möchte ich nicht, dann überspringt diese Folge vielleicht besser. Damit geht's los, aber es geht dann echt auch nochmal in eine ganz andere Richtung. Und ja, viel Spaß im Hotel, oder?
Ja, natürlich. Atze, Matze, Leon, der beste Dreier, den ich je hatte. Wenn man mal einen schweren Tag hat, dann geht nichts so als... würdest du in Ketten liegen.
Aber das ist ja eigentlich ein ganz guter Umgang, auch innerhalb der Familie, dass da so ein bisschen darüber gesprochen wird, als hast du deine Impfung schon,
ja,
mäßig, sondern hast du deine Depression schon, ja, und wie sieht's jetzt aus? Und also, wenn die Familie das so kennt.
Uns blieb ja gar nichts anderes übrig, also der nachfolgenden Generation. Weil teilweise geht's ja auch in die Gene schon, so die Theorie, dass unsere Kinder, also die dritte oder vierte Generation, da teilweise auch schon so Gedanken haben. Also die Tochter meiner Cousine, die hatte schwerste Selbstmordgedanken, und meine Patentochter hatte auch eine Zeit lang immer, hat so, also keine Todessehnsucht, aber hatte so Todesträume. Und dadurch, dass wir offen drüber gesprochen haben und eben da auch mit Therapeuten Gespräche hatten, hat sich das so ein bisschen wieder rausgeschwemmt.
Wie hat sich das in der Familie klar gemacht? Also das ist so ein naja, das sind, also ich meine, letzten Endes, ich sag gerade so mit, es ist, als würde man über ein, hattest du Fieber jetzt schon dieses Jahr? Also dass es da so ein Common Sense gibt, wie man darüber redet.
Naja, je nach Teil der Familie anders. Also die stark betroffen sind, wo dann die Familie, wo sich Vater umgebracht hat, erhängt hat. Und da gab's die Zwillingsbrüder, und beide Zwillingsbrüder haben sich unabhängig voneinander erhängt. Der eine im Wald, der andere im Krankenhaus am Siphon erdrosselt. Dass die sich mehr damit auseinandersetzen müssen, als ich, weil mein Vater hatte das nicht. Das war eben auch seine Leistung, glaube ich, da den Schalter so umzulegen. Aber klar, wenn man dann geforscht hat, ich habe mich dann irgendwann auf die Reise gemacht, habe so die älteren Tanten, Onkel, die noch lebten, befragt, was war denn da los? Und dann kam ja alles raus, was totgeschwiegen wurde, dass mein Vater eben aus einer Familie kam, wo es eine Erleichterung war, dass er dann irgendwann zur Wehrmacht ging, weil dann war der Tagesablauf so ein bisschen netter. Und die beiden Zwillinge zum Beispiel, die haben ihre Mutter, da waren die beide 11, erhangen, auf dem Dachboden gefunden, 11-jährige Kinder. Und zur damaligen Zeit, das war noch vor dem Zweiten Weltkrieg, hat die Polizei erstmal die beiden 11-Jährigen eingesperrt für eine Woche. Das ist ja fast unverständlich, dass sie sich erst so spät im Leben umgebracht haben.
Wow.
Ja.
Das. Ach, die dann. Oh ja, krass.
Ja. Ja, und wie gesagt, wir sind dann eben die nachfolgende Generation, und wir haben ja nur die Chance, so einigermaßen heiter darüber zu sprechen.
Das geht wahrscheinlich auch wirklich nur so, dass man so ein bisschen, also du schreibst ja auch ein Buch über Trauer und so weiter, ne? Wie geht man mit Trauer um? Und das ist das erste Mal drüber, diesen Leichenschmaus, dass man irgendwie wirklich das versucht, irgendwie anders aufzuarbeiten, als jetzt ganz in Schwarz zu sein, sondern irgendwie versuchen, Humor da einfließen zu lassen.
Ja, und je bewusster es ist, desto mehr du weißt, woher es kommt, desto leichter ist es aufzulösen.
Ja. Und auch wie wir mal in der Humorfolge hatten, dass wir halt gesagt haben, bestimmte Sachen sind so tabuisiert, dass du sie überhaupt erst mit Humor über so einen Hebel hinkriegst, anzusprechen, ne?
Ja.
In einem Witz verpackt das Unmögliche sagbar machen. Das ist ja ein Gedanke, den man auch aus ganz anderen Bereichen kennt. Und das kann ich mir dann bei dir natürlich vorstellen.
Ja, man kennt ja diese Humorlösung auch aus Krisengebieten, aus im Krieg und so weiter, dass man bestimmte Sachen eben nur noch ertragen kann, wenn man sich drüber lustig macht. Und
Ja, oft ist eben so ein Weg daraus, ne?
Die Theresa Enke hat das genauso erzählt. Wir hatten dann auch unseren schwarzen Humor und unsere Witze, die wir darüber gemacht haben, und anders wäre es auch gar nicht gegangen. Aber sie meinte halt, sie haben auch oft über Suizid gesprochen, und dass er es wirklich machen würde, hätte sie halt nie gehofft. Er war ja in Behandlung. Aber schlichtweg dieses Funktionieren müssen und dieses raus auf den Platz gehen, und er hätte ja auch immer gesagt, der Torwart ist in einer disponierten Position, das hätte er durchgezogen und weitermachen müssen. Und er hat es dann nicht gepackt. Und da war halt der Therapeut, der behandelnde Therapeut in Köln, meine ich, und er war halt in Hannover dann.
Ja.
Und das fehlte dann. Also es war vor allem dann für mich beruhigend zu hören, als ich den Chef der Deutschen Depressionshilfe gesprochen habe, Professor Hegel, als er gesagt hat, ich habe 2 Jahre gebraucht als Vollprofi, bis ich wusste, was Depression ist. Und das hätte ihm ein Kollege letztens nochmal gesagt. Du denkst, das ist irgendwie dieses, jenes, solches greifbar. Wenn du die Kriterien nach DSM nimmst, das ist so unsere Bibel als Psychotherapeutin, bin ich ja gar nicht, aber in der Psychologie, und die kombinierst nach dem Motto, schläfst du mehr oder schläfst du weniger? Hast du Gewichtszunahme oder Abnahme? Bist du erregt, egetiert oder eher runtergefahren? Dass es da über 200 Kombinationsmöglichkeiten gibt, woran du merkst, die Depression gibt's nicht. Und er sagt trotzdem, das fand ich auch wiederum beruhigend, für ihn wäre es aber trotzdem ein greifbares, umrissenes Krankheitsbild. Und was halt unfassbar schwer ist.
Also die Depression zu sagen, so das plus das plus das ist gleich Depression, sondern es ist ein diffuser Zustand, den man dann mit den Zutaten, einigen Zutaten dann irgendwann dahin schiebt und sagt, okay, das scheint mir eine Form der Depression zu sein.
Das plus das ist Depression, aber das Gegenteil davon plus das Gegenteil davon plus das Gegenteil davon kann es auch sein.
Ja.
Also jetzt in der Komplexität. So in der Breite der Bevölkerung ist doch wichtig, dass es wirklich als Krankheit begriffen wird.
Ja.
Und man nicht eben versucht, jemanden rauszuziehen und zu sagen, komm, wir gehen mal schön essen, dann geht's dir schon wieder gut.
Und ich hadere die ganze Zeit mit einer Stelle, weil ich nicht weiß, ich habe noch nicht die Gegenstimme, und die habe ich immer gerne in diesen Themen. Beide. Professor Pollmecher, der leitet die Gesellschaft für Psychotherapeuten und Psychiater in Deutschland, und die Chefin der Charité Psychiatrie, Häuser Collier, tolle Frau. Mhm. Beide sagen ganz klar, tiefenpsychologische Ansätze, psychodynamisch à la Freud, haut ab. Es wäre ein Unding, dass das kassenmäßig abgerechnet würde. Es ging ihnen nicht um die Methode, die könnte man ja machen. Aber dass da Ansätze laufen, wo dann Ewigkeiten in der Vergangenheit gecrossed wird, und Ansätze laufen, die einfach laut allen Studien nicht im Ansatz dieselbe Wirksamkeit haben, wenn sie überhaupt eine haben, und dich nicht primär abhängig machen von dieser Therapeutenbeziehung, die dabei entsteht, dann ist das einfach nicht griffig und nicht akzeptabel, dass die Ressourcen da reinfließen, anstatt in die viel wirksame Verhaltenstherapie. Und da muss ich sagen, was soll ich da anders sagen? Das kann ich eigentlich nicht geheim halten oder sagen, ich bräuchte jetzt noch die Gegenmeinung. Wenn Vollprofis das sagen, dann muss uns das als Gesellschaft klar werden. So fangen wir immer unsere Gespräche an, lieber Matze.
Ich merke schon, das ist...
Kommen wir jetzt zu den schweren Themen. Ja.
Nach 8-fach Suizid im Hause Schröder, was hast du denn zu berichten?
Ich möchte natürlich anfangen... Oh Gott. Ich freue mich, dass ich mit einer Frage anfangen kann, aber ich habe jetzt ein bisschen Angst vor der Antwort, nämlich eurer Frage, wie fühlst du dich, Leon?
Ja, Mann, ich wollte gerade sagen, hast du unsere Standardfrage aufgestellt, aber ich habe sie mir auch notiert.
Notiert, wie du dich fühlst?
Nee, ich habe mir notiert, dass ich euch die fragen wollte, aber der bestens vorbereitete Matze hat sowas natürlich auf dem Radar. Fühle mich, habe ich mir dann auch nämlich gefragt, vermuskelkatert, weil ich gestern 25 Kilometer, hört, alleine um den Müggelsee gewandert bin. Und deswegen ist mein Gefühl heute Muskelkater, so einfach.
Also du sagst mir, nachdem du ein Buch geschrieben hast über Gefühle, dass dein Gefühl Muskelkater ist?
Ja. Glücklicher Muskelkater.
Schöner Muskelkater ist ein tolles Gefühl. Ich kenne wenig, was mich so befriedigt, wie das Gefühl, so im Oberschenkel Muskelkater zu haben. Letztens habe ich einen Pamela Rife Workout gemacht. Das war ein ziemlich offenbarer
Moment. Ich habe sie nur darüber kennengelernt, dass du das gesagt hast. Ich habe es dann gegoogelt.
Und da habe ich Muskeln in meinem Körper gespürt, die wusste ich nicht, dass es die gibt. Das war ein bisschen too much, aber jetzt dieses Wandern finde ich total befriedigend. Es ist ein sehr schönes Gefühl.
Ich weiß, warum das so gut für dich ist, weil du versuchst ja immer effektiv zu sein, und dieser Muskelkater gibt dir die Rückkopplung, dass es effektiv war.
Kennst du das Gefühl auch, hast du auch Gehirnmuskelkater?
Ja, total.
Gehirnkater?
Ja. Wirklich, manchmal habe ich so Momente, heute habe ich schon einige Sachen gemacht, die echt fordernd waren, und dann sitze ich da und denke, boah, der Kopf braucht Ruhe.
Ja.
Also der müsste jetzt entspannen. Und jetzt merke ich schon hier, weil es so schön nett startet, das wird entspannt, aber es ist halt trotzdem so, dass ich Momente habe, wo ich wirklich denke, Alter, du hast zu viel gedacht.
Und was machst du dann?
Ja, weniger denken.
Ja, deswegen passiert mir das nie.
Also, was ist denn euer Gefühl? Wir fragen dich natürlich auch zurück. Ist ja heute eine besondere Situation hier. Der, ich würde sagen, beste Interviewer Deutschlands. Dürfen wir ihn so
introducen? Das kann man wirklich so sagen, ja.
Matze Hielscher.
Erinnere ich mich, dass ich, als ich vor 2 Jahren hier war, was ja wirklich wahrscheinlich immer noch der Wahrheit entspricht, ich ein größerer Fan von ihm bin, als er von mir.
Das geht wahrscheinlich sehr vielen so, die
ja.
Sind wir natürlich voll der Ehrfurcht und wollen trotzdem von dir wissen, was ist dein Gefühl?
Ja.
Mein Gefühl ist, ich habe so ein hoffnungsvolles Gefühl, weil ich morgen geimpft werde, weil die Zahlen runtergehen. Das bedeutet auch, dass dieses ganze Thema Homeschooling und ich bin Vater, Freund, Ehemann,
Lehrer,
alles zusammen, dass das so ein bisschen wieder so gelerntere Bahnen geht. Und deswegen, ich bin jetzt so wie so ein, beim Halbmarathon gibt es ja so den Kilometer 16, 17, wo man eigentlich keinen Bock mehr hat. Zumindest bei mir ist es so. Und dann gibt es aber dann so ab 19, 20, denkt man so, geil, jetzt sitzen wir jetzt super.
Runner's High.
Runner's High. Und ich habe gerade so ein Runner's High. Ja.
Geil.
Und
das ist auch ein schönes Gefühl.
Bei mir, ich komme ja gerade quasi aus dem Urlaub. Mir tut alles
offensichtlich.
Ja, mir tut alles weh, weil ich war anderthalb Jahre. Strahlt hier
so ein Feuerwehrmann aus Tschernobyl, darf man mal kurz dazu sagen, der als erstes zum Reaktor musste.
Ja, ich fühle mich wirklich wie durch den Wolf gedreht, weil ich jetzt die ganzen Bekannten und Freunde auf Mallorca wieder besucht habe. Und das, die haben sich auch gefreut, weil sie endlich wieder jemanden hatten, den sie einladen konnten, vornehmlich zum Trinken und auch zum Essen. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, auch wenn der ganze Körper schmerzt.
Weil du dann weißt, dass du was erlebt hast?
Ja, weil ich die alle so in guter Verfassung wiedergesehen habe, weil so ein schönes Wetter war. Und weiß, was mich auch richtig glücklich macht heute, ich bin ja eben erst gelandet, dass es so ein bisschen kühl und regnerisch ist. Ey, ist schon eine geile Sache.
Also, Kontrast dann.
Ja, ja, und ja. Ich war mal für Monate auf dem Segelboot im guten Wetter unterwegs. Und ich weiß, als ich dann ins Münsterland zurückkam, dass ich im Regen den Rasen geküsst habe zu Hause. Wirklich auf die Knie, wie so ein Champions League Cup Gewinner. Und das ist schon gut, ne? Wenn man so, das kann man jetzt auch wahrscheinlich eine Woche wieder gut aushalten, dieses Wetter.
Wir finden das seit Monaten scheiße, aber danke, dass du mal von deinem Urlaub
erzählst. Ich fand es vorher jetzt auch nicht, also Wetter erreicht mich nicht so sehr, aber jetzt, wo ich 2 Wochen in der Sonne war, denke ich, ach, das ist schon geil, so alles grün und so ein bisschen Regen, schön.
Habt ihr auch das Gefühl, dass es jetzt so langsam Richtung, also kennt ihr dieses Licht am Ende des Tunnels?
Ich wollte gerade die ganze Zeit schon klatschen und
ihr meint jetzt rufen,
als du erzählt hast, ja.
Oder? Ihr meint jetzt Pandemie oder
ja.
Wetter?
Ja, ja,
Pandemie. Beides wahrscheinlich.
Beides. Und Frühling kommt dann, wenn wir ihn am dringendsten brauchen. Irgendeine schlaue Philosophin hat es gesagt, ich habe noch nie das Gefühl so stark gehabt wie dieses Jahr.
Deswegen regnet es die ganze Zeit, man denkt so, jetzt muss der Sommer kommen, da kommen mal 3 Tage Sommer und dann ist es wieder durch.
Ja, ja. Ich schaut mal auf Wetter Online, habe ich eben gemacht, die nächsten 2 Wochen. Ich kann euch beruhigen, es bleibt erstmal so.
Ja, ja, aber so pandemiemäßig ist doch richtig.
Ja, absolut. Ist so, um jetzt beim Bild Marathon zu bleiben, als würde man jetzt bei Olympia endlich ins Stadion einlaufen und da nochmal die letzten 1000 Meter.
Jens Spahn steht schon klatschend im Ziel und drückt dir gleich so ein Powerriegel in die Hand. Freitag kriege ich AstraZeneca. Ja, ich wäre bereit, weil immer dann alle so kritisch fragen, oh Astra, wir haben darüber gesprochen.
Dass das ist so bescheuert. Ne? Das ist so bescheuert. Keiner weiß doch.
Ne? Und diese. Wir haben doch gelernt jetzt in diesen 1,5 Jahren, dass alle Virologen sind.
Ja, total.
Alle sind ja Virologinnen und Virologen. Gestern stand ich auch, als ich zum Müggelsee gefahren bin, im Bus, und da stand da so ein Typ mit seiner Maske in einer Selbstverständlichkeit so unter der Nase getragen, dass ich schon sauer wurde, als dann noch in altdeutscher Schrift alles Lüge drauf stand.
Oh mein Gott.
Gedacht, was ist hier Lüge, junger Mann? Und Und ich wäre wirklich bereit, ich würde mir Altdiesel spritzen lassen, wenn irgendein Experte sagt, nimm, weil es sind eh alle Experten und ich will nur diesen Scheiß nicht kriegen.
Ja, aber da geht es jetzt auch schon wieder um Marke. Nicht nur wie bei Klamotten, auch beim Champagner. Na, welchen Champagner hattet ihr denn? Clif Clicquot ist dann so quasi Astra, aber so Röderer Kristall ist dann BioNTech. BioNTech ist ja gefühlt so Mercedes S-Klasse.
Ja, ne? Absolut, ja.
Ja, und so unsere westliche Arroganz ist natürlich der Russe mit seinem Sputnik.
Ja, ja, stimmt, das ist Pieper.
Stell mal vor, du sagst jemand, ich habe Sputnik drin, das gilt wie nicht geimpft. Ne? Und wahrscheinlich stellt sich irgendwann raus, ist der Beste.
Darüber habe ich mich auch so geärgert, weil ich dann immer denke, versetze ich mal in die anderen Köpfe. Diese Arroganz gegenüber anderen Ländern und so ganz anderen Systemen, die ist so schäbig. Und das habe ich beim Impfen nochmal wirklich gedacht. Alleine, dass es so russisch ist, hat so in ganz vielen Köpfen, glaube ich, so ein Nicht du schüttelst.
Aber es hat ja die Pandemie im Allgemeinen gemacht, ne? Mit diesen fürchterlichen Tabellen, wer ist denn jetzt wie gut und es ist wie so fußballmäßig,
Bundesliga.
Wie Bundesliga, genau. Und ich fand das wirklich grauenhaft und dieses so hämische, ach guck mal, die Amis, also das ist ja wirklich so.
Und natürlich der deutsche Impfstoff, ist klar, der deutsche Impfstoff.
Ist ja klar, dass die Italiener jetzt so hohe Zahlen haben, die halten sich ja nicht an ihre
Regeln. Sind die Ungewaschenen, ja.
Und dann ist das so ein Forscherbärchen mit türkischen Wurzeln. Aber in dem Fall sind die natürlich, das ist auch Mainz, das ist ja schon, das sind schon echte Deutsche, das muss man schon sagen, oder?
Und die finden wir alle klasse, bis zu dem Punkt, wo dann diskutiert wird, was denn jetzt eigentlich mit der Freigabe der Patente und es dann heißt, nee, da sind die beiden auch gegen. Ich weiß nicht, was die für eine Marktkapitalisierung ihres Unternehmens mittlerweile haben, es geht um Milliarden, die sie sicherlich auch mitverdient haben. Könnte man jetzt ja mal drüber nachdenken. Es gibt diesen wunderbaren El Hotzo-Post, ihr kennt den bestimmt.
El Hotzo kenne ich ja, ist ein Internet-Mensch, der lustige Tweets macht.
Der twitterte dann, man merkt auch in der Pandemie mal wieder, was für die Unternehmen gut ist, scheint grundsätzlich für Leute schlecht zu sein. Das habe ich da auch ein bisschen gedacht.
Ja, das ist ein Bild, was in der Öffentlichkeit von Unternehmen so gezeigt wird, auf jeden Fall. Wenn ihr gewusst hättet, dass das Ganze so lange geht, also wenn ihr im März letzten Jahres, bei mir war es so der 13. März, das war für mich so der erste Tag, Freitag der 13., wo ich dachte, okay, jetzt passiert was. Wenn ihr gewusst hättet, dass es so lange geht, was hättet ihr rückblickend anders gemacht in dem Jahr oder anderthalb Jahren?
Also ich habe in dieser Zeit eine Menge Spaß gehabt, deswegen bin ich, glaube ich, echt sehr, man darf es gar nicht öffentlich sagen, aber ich habe richtig ein tolles Jahr gehabt.
Ich bin auch immer wieder, dass ich mich dabei ertappe, nicht klagen zu wollen, weil Buch ist fertig geworden, gute Zeit, gehabt auch bestimmte Beziehungen, gemerkt, dass dieses Aufeinanderhocken, wo sich so viele vor gefürchtet haben, bei mir dazu führte, dass ich eher gemerkt habe, ach wie toll, dass das ja alles so passt.
So intensiv.
Mit meinen Jungs in der Fünfer-WG, in der ich ja wohne und so weiter, dass ich das gar nicht einfach jetzt als schlimme Zeit abstempeln muss. Immer aber finde ich, das muss man dazu sagen, mit dem Hinterkopf, meine Mutter als Lehrerin in der Schule, von der ich weiß, für die Kinder ist es die Hölle, für sie und die Kollegen an ganz vielen Stellen auch, mit den alten Leuten, die ich zum Teil kenne, die in den Altenheimen vereinsamt sind, gestorben sind alleine und überhaupt mit den vielen Toten, die es zu beklagen gibt, da finde ich es auch sehr vermessen, jetzt irgendwie zu überlegen, was war denn vielleicht auch toll da dran. Muss aber für mich ganz persönlich sagen, es hat mich angeknackst und genervt, aber ich habe in den letzten Wochen sehr viel mit Forscherinnen und Forschern und auch leitenden Klinikchefs und Chefinnen gesprochen, die mir alle sagen, Leute wie du, die werden da so durchkommen. Es geht um die, die vorher schon Schwierigkeiten hatten und die vielleicht nicht in so einer privilegierten Situation sitzen. Und die mache ich mir schon Gedanken. Unisono haben die mir gesagt, das wird nachhallen. Ne? Also wir schieben jetzt eine Bugwelle vor uns her von Leuten, die nicht in die Therapien kommen konnten, weil die Plätze reduziert waren. Wir schieben, denk doch an Idötzchen, die erstes Schuljahr. Du kommst in die Schule und kannst da nicht hin, nicht die Schultüte in die Hand nehmen. Die erste Unterrichtsstunde per Zoom, was für eine Hölle. Und denk ans Altenheim, du wirst schon selten besucht und dann gar nicht.
Ja, aber deswegen müssen wir das nochmal unterstreichen. Alle Eltern haben diese Zeit ja ganz anders erlebt als wir beide jetzt. Wir waren ja in der komfortabelsten Situation, die man in so einer Pandemie überhaupt nur haben kann. Keinerlei Verpflichtungen, okay, Restaurants und Kneipen dicht, aber man kann ja auch zu Hause sitzen.
Weiter arbeiten, weit an vielen Stellen, nicht auf Tour, ist klar, aber wir konnten diesen Podcast weitermachen und eben schreiben, was auch immer. Aber mal an dich dann deswegen, wenn du jetzt sagst, 13. März 2020. Jetzt ist bald Sommer 21. Ja. Das ist ja einfach echt eine ultra lange Zeit.
Es ist super lange.
Was hättest du anders gemacht?
Unisono. Ihr macht einen Podcast zusammen.
Ich muss mal kurz sitzen und sagen, dass wir hier mit einer Glasscheibe getrennt voneinander sitzen. Atze und ich nebeneinander wie so ein Tech-Team dir gegenüber. Und mir ist immer noch nicht ganz klar, wer jetzt wen interviewt, das ist ja auch egal. Aber dass wir so unisono sprechen, liegt einfach daran, dass wir so viel aufeinander hängen.
Ich antworte bitte erstmal. Ich glaube, ich hätte unseren Sohn aus der Schule rausgenommen.
Ja.
Und hätte gesagt, so, wir machen jetzt mal Pause.
Ja.
Und wir gucken mal, ob wir irgendwo auf dem Land uns eine Wohnung mieten oder irgendwas und gehen, also eigentlich so letztes Jahr, glaube ich, wäre es gut gewesen, also so vor allen Dingen so ab so Herbst dann irgendwie auf dem Land zu sein und nicht in Berlin und nicht diese ganzen Schule, was sich bei uns immer wieder verändert hat. Jetzt gehen wir mal Montag bis Mittwoch, jetzt werden die Zahlen höher, dann machen wir nur noch das und jetzt das und so weiter. Und das, man hat so jeden Tag ist das so Thema in so einer Familie. Ja. Und deswegen glaube ich, rückblickend hätte ich gesagt, ich würde sagen, machen wir gar nicht, wir gehen aufs Land und machen und entziehen uns diesem Schulding.
Was hast du denn am Anfang gedacht, wie lange der Spuk geht?
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Kollegin Wiebke und das war dann Ende März. Und ich meine gesagt zu haben, naja, ich glaube schon, dass das bis September geht.
Okay.
Und sie war total sauer auf mich als Chef und sagt, also war so enttäuscht.
Weil dein Pessimismus?
Ja, weil sie dachte, Mai, Juni. So.
Ja.
Und da, also die Fantasie fehlte mir komplett, dass ich dachte, dass das irgendwie im Juni dann schon vorbei sein könnte. Nee, aber ich habe so September habe ich gerechnet eigentlich.
Ja. Ich hatte 4 Tourtermine, die ich nicht spielen konnte, weil dann der Lockdown kam. Und die haben wir ja auf Oktober verschoben. Ich war sicher, dass ich die spielen würde.
Ja. Das hast du wirklich auch gedacht?
Ja.
Ja. Ich weiß gar nicht, warum man sich da so verschätzt hat oder warum wir uns alle da ja so verschätzt
weil
haben.
Wir Hoffnung. Ich glaube, es ist Hoffnung wäre mir zu positiv. Ich glaube, weil wir so dermaßen keinen Bock aufs Negative hatten.
Ja.
Wisst ihr, was ich immer so empfinde, was jetzt so sehr klar geworden ist? Diese Idee, man muss immer glücklich sein. Und hey, wir haben doch den Anspruch hier in so einer Happiness-Gesellschaft, wo alles da ist, wo wir in Saus und Braus sehr viele zumindest leben. Dass das einfach ein Trugschluss ist und dass du auch verkennst, mit welcher Selbstverständlichkeit du da eigentlich was ultimativ Positives lebst, was viele Generationen gar nicht gelebt haben, viele Jahrtausende Menschheitsgeschichte nicht im Ansatz kannten, das wird jetzt klar. Und es war schon immer falsch, glaube ich, diese negativen Gefühle zu versuchen zu verdrängen und sich da gar nicht auf diesen Gedanken einzulassen. Und es ist uns jetzt nochmal richtig bewusst geworden, das funktioniert nicht. Das funktioniert in der Corona-Pandemie mal gar nicht. Es hätte auch sonst, glaube ich, irgendwann zum ziemlichen Krach geführt.
Nein, ich habe das so empfunden, dass so die letzten Jahrzehnte ging es ja immer weiter, immer schneller.
Ja.
Nichts war unmöglich. Internet wird immer schneller. Du konntest morgens buchen und quasi abends in New York sein. Und dies war so eine Zäsur. Man weiß, jetzt kann man natürlich sich alle möglichen Szenarien ausdenken, wer uns das geschickt hat. Aber da ich nicht so esoterisch bin, dass ich denke, dass da irgendjemand dran schuld ist. Aber es war wahrscheinlich eine Entwicklung, eben gemeinsam mit der Explosion der Weltbevölkerung, dass sowas auf uns zukommt. Und es wird ja sicher nicht das Letzte gewesen sein.
Wird es einen Moment geben oder gibt es einen Moment, den ihr so... Wir haben uns schon mal unterhalten über so eingefrorene Momente, die man so versucht festzuhalten. Und gibt's so einen bei euch in dem Pandemiejahr? Ich nenne das jetzt mal Pandemiejahr, wo es 1,5 Jahre sind.
Der eine Moment, also wir haben in unserer schönen Wohnung in Hamburg zu zweit gern mal Restaurant gespielt, freitags oder samstags abends. Meine Perle ist eine exzellente Köchin, die kocht auf sehr hohem Niveau. Und dann haben wir im Esszimmer halt so unseren Tisch reserviert. Und dann
also ihr habt dann vorher euch selbst angerufen.
Das jetzt
nicht. Aber so, sag mal, habt ihr noch einen?
Sagen wir so vom, also wir haben schick angezogen und dann gab es eine Uhrzeit, es gab ein Date und dann haben wir uns da an den Tisch gesetzt und so im Verlauf des Abends, wenn wir betrunkener wurden, haben wir auch mal rüber gegrüßt zu anderen Tischen und so. Aber wir haben schon so getan, als wären wir im Restaurant.
Und wie habt ihr das mit der Bedienung dann gemacht?
Ja, ein bisschen Fantasie muss man schon mitbringen.
Ja.
Wir wollten sogar einmal, das haben wir leider nicht durchgezogen, wollten wir Herbertstraße spielen. Wir haben einen extrem langen Flur, der Hamburger Knochen, hinten 2 Zimmer, vorne 2 Zimmer und dann kommt man so an der Küche vorbei und meine Freundin sollte sich da auf so einen Stuhl setzen und eben als Prostituierte fungieren. Naja, wir haben so einen ganzen Abend geplant.
Keine aber auch auf die Frage, welchen Moment wird es?
Aber hier, pass auf, und jetzt kommt der lustigste Moment, für mich in der Pandemie. Sie war auch schon angetrunken und war so am Plan, was sie denn jetzt anziehen könne für diesen speziellen Moment und hat dann irgendwann überlegt, und dann rote Haare wären gut. Ich setze mir eine rote Perücke auf, hat sie sich überlegt. Mhm. Hat so einen Moment überlegt, hat noch so einen Schluck Wodka genommen, hat mich dann geschlagen, so auf dem Oberarm hat gesagt, ich will keine roten Haare. Also, das war für mich der lustigste Moment im letzten Jahr.
Gut, Leon.
Ja, kann ich doch gar nicht nachlegen.
Das ist eure Sauna.
Wir haben eine Sauna gebaut, von eBay Kleinanzeigen geschossen, denn ich weiß noch, dass wir schon Besuch hatten, wo ich immer gesagt habe, bitte keine Fotos aus dem Garten, es ist mir so peinlich, wir hatten vorher einen Jacuzzi. Gut, du weißt, um diesen kleinen Lottogewinn, den ich im Fernsehen abgestaubt habe, deswegen rechtfertige ich es damit, dass wir ein schickes Haus in Münster kaufen konnten, kleines, altes Altbauhaus, so viel mehr geht ja gar nicht bei den Immobilienpreisen, um hier nochmal privilegiert zu klagen.
So klein ist es gar nicht.
Und da stand ein Jacuzzi vom Vorbesitzer Amerikaner seines Zeichens drin und niemand, wirklich bitte, liebe Leute, niemand braucht einen Jacuzzi.
Es kostet ein Schweinegeld und ist umweltmäßig natürlich eine absolute Sauerei, den da die ganze Zeit warm zu halten, weil du betreibst ja eine Badewanne. Und dann haben wir immer gesagt, das Ding muss weg und wir bauen uns eine Sauna hin. Und dann kam Silvester so eine Truppe spezieller Natur, elfköpfig aus Bremerhaven angefahren. Es war alles ein bisschen...
Alle getestet?
Genau. Und wir machen heute, wir sind alle Familie und steht bei uns auf dem Bauernhof an die Biogasanlage angeschlossen. Okay, haben dann bei eBay Kleinanzeigen alternativ eine Sauna dahin gebaut. Und ich wollte aber gar nicht so einen Punkt rausnehmen, weil ich muss gestehen, es sind für mich eher eine Kette von Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel dieses eben angesprochene Vertiefen von Beziehungen, was mir gut was hängen bleiben wird. Und auch dieses in der Philosophie zwischenkörperlich genannte. Und das hat was Ambivalentes, weil ich eben gemerkt habe in den ganzen Zoom-Meetings und in dem ganzen Digitalen, was so stattfand, ich als großer Kritiker, Gegner auch an vielen Stellen davon, dass ich gemerkt habe, toll, dass das gibt und wenn es das jetzt nicht gäbe, könnte ich gar nichts machen, ich könnte nicht mit Atze aufzeichnen, ich könnte keine Leute in Meetings treffen, aber es fehlt was. Und das sind im Raum zusammenwirkende Körper. Und das klingt jetzt esoterisch, aber ich glaube, jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, es ist was anderes, wenn wir jetzt hier zu dritt sitzen. Und das Körperresonieren, dass zwischen zwei Körpern eine Verbindung entsteht, die du vielleicht nicht greifen kannst und die vielleicht wahrscheinlich auch mit dem Hirnscanner nicht messen kannst, aber die schlichtweg fühlbar ist, die da ist, das war für mich eine sehr interessante Erfahrung als psychologischer Kopf. Und das würde ich so nicht mehr missen wollen, diese Erfahrung.
Ich glaube wirklich, also mich wundert ehrlich, dass man das gar nicht so sehr messen kann, wobei es, glaube ich, wir alle irgendwie mittlerweile wirklich auch fühlen können und auch wirklich merken, was es für einen Unterschied macht, wenn man in einem Raum ist und wie das sich energetisch, wie der Raum sich verändert sowieso. Und dann könnte man ja sagen, okay, na, Bildschirm oder nicht, ist doch egal und das bisschen Körpertemperatur, whatever, aber dass es nicht messbar ist, ist eigentlich merkwürdig.
Und beruhigend, oder?
Guter Punkt.
Dass es so ist.
Dieses, sobald, das kannst du dann messen. Sobald, da haben wir noch letztens in der Folge zum Thema Freundschaft drüber gesprochen, wenn du dann diesen Moment hast, es nimmt dich jemand in den Arm, es fährt dich jemand runter, wirkt Oxytocin schlichtweg, ne? Du hast dieses Zwischenmenschliche nicht einfach so als Gefühl, dass da was wirkt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir uns hier in den Raum setzen können und man dann mit Brille verblindet messen könnte, ob du da bist oder nicht. So weit will ich nicht gehen. Aber eben dieses sich wahrnehmen, wenn ich dich jetzt wie Atze am Knie berühre oder wenn mein Vater zu Besuch war, mich in den Arm nimmt, weil wir da so lange in der Wege zusammen gewohnt haben, der war jetzt sehr viel bei uns, dann ist das was.
Ja, aber diese Erkenntnis auch, wie hieß noch der Professor mit dem 38 Millionen Dead Talk?
Waldinger,
bei dem wir mal kein T-Shirt machen wollen. Aber der hat ja gesagt, das ist die Grundlage für alles, oder?
Ja, die haben halt eine Langzeitstudie gemacht mit Leuten, die seit 1938 in dieser Studie sind und da so um die 20 waren. Die sind heute noch da drin. Einer davon war John F. Kennedy, der ist immer tot, aber es war klar, es waren 700 Leute ungefähr. Und wollten wissen, was ist die eine Zutat oder was sind die Zutaten für ein gelingendes Leben? Und haben halt im Nachhinein gesagt, es gibt die eine. Good Relationships. Und da war das halt drin und du denkst so, wow, einerseits ist es so simpel und andererseits hat er auch nachher mir erklärt, warum dieser TED-Talk so oft geguckt wurde. Weil er es belegen kann, was alle vermuten und wittern, mit Daten eben zeigen kann, wird so interessant und das hat uns, glaube ich, beide sehr gecatcht.
Dass es so viel Volksweisheiten über Freundschaft gibt. Und wenn nur drei Freunde an deinem Grab stehen und ein Freund, ein guter Freund. Und dass es da so wissenschaftlich untermauert ist, wie wichtig Freundschaft ist. Und ich glaube, das merken wir in dieser Zeit eben auch. Ne?
Habt ihr neue Freunde gefunden?
Ich habe sie gar nicht gesucht und wir haben jetzt so eine strenge Definition von Freundschaft aufgestellt, dass wir eh gesagt haben, Atze hat 5, ich habe 10.
Wir haben jetzt eine Freundschaftsfolge aufgenommen. Ja. Dann haben wir am Ende ist die Frage, ob wir Freunde sind.
Ja.
Weil wir sind ja ungefähr mit unserem Podcast angefangen, so ein etwas nachdem ich hier bei dir war vor 2 Jahren.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, pass auf, am Ende der Folge werden wir diese Frage beantworten, ob wir beide jetzt mittlerweile Freunde sind. Und dann sagte Leon, pass auf, wir machen es so, wir zählen bis 3 und dann sagt jeder ja oder nein. Und dann haben wir schon Luft geholt eigentlich und dann haben wir beide gesagt, ja komm, das können wir gar nicht machen.
Ich wusste auch bis zur 2 nicht, was ich sagen soll.
Ich auch nicht. Ich hatte mich zwischen 1 und 2 nochmal umentschieden.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, ja komm, nee, das können wir jetzt noch nicht sagen. Dafür ist das, was wir jetzt rausgearbeitet haben in der Folge über Freundschaft, auch so eklatant, dass wir uns noch Zeit geben. Und da haben wir gesagt, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, obwohl wir so unterschiedlich sind.
Und ich habe im Nachklang gedacht, da würde mich jetzt deine Meinung interessieren, dass es schon streng war, wie wir Freundschaft definieren, weil ich sonst diesen Begriff leichtfertiger benutze. So, dass ich dann halt denke, bestimmte Leute sind halt Freunde für mich oder ich nenne sie auch schon, ich bin mit dem und der befreundet, aber die werden jetzt nicht in diesem Inner Circle, rufe ich nachts um 3 an und sage, ey, mir geht's echt scheiße, ich wurde verlassen, meiner Mutter geht's, kannst du kommen. Ja. Einfach so.
Was würdest du denn sagen, wie viele Freunde du hast?
Also ich sage, ich benutze das Wort Freund sehr oft. Ja. Also auch, dass ich über, also das hat mir eine Kollegin neulich gesagt, die sagte, du sagst sehr oft mein Freund so und so oder meine Freundin so und so.
Ja.
Und das ist so ein bisschen wie mit Liebe. Ne, das gibt einfach zu wenig Begriffe für Freund oder Freundin.
Mhm, ja.
Und wenn ich jetzt so überlege, wer wirklich so ganz eng, ich würde sagen, bei mir sind's 4, vielleicht 5. Dazu zählt dann auch meine Frau an erster Stelle.
Und was ist dann für dich der Punkt, weshalb du sagen würdest, die 4 sind's?
Ach, das ist so ein, ich glaube, vor allem ein, wir könnten, glaube ich, hier, also ich könnte mit jedem von dem hier in diesem Raum sitzen und wir müssten uns nichts erzählen und wir wüssten, wie es uns geht.
Ah, okay.
Und das ist irgendwie so das Gefühl, ja.
Was würdest du denn sagen, wie viel wissen die von dir?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ganz unterschiedlich viel. Also so, weil zum Beispiel Angelo, das ist einer meiner ältesten Freunde, den kenne ich seit ich 14 bin. Und der kennt, mit dem habe ich Musik gemacht, mit dem saß ich jahrelang im Bus quasi. Und der kennt mich sozusagen in allen Aggregatzuständen.
Ja.
Auf jeden Fall mehr als meine Frau.
Aggregatzustände. Länger ja wahrscheinlich.
Auch länger. Ja, und hat einfach auch so eine Entwicklung sozusagen, also so ein Begleiter. Mario kennt mich wiederum als einen, glaube ich, auch nochmal einen anderen helfenderen Menschen, glaube ich, als andere unter Umständen, kann ich mir vorstellen. Aber wie, also es ist sehr schwer zu sagen. Wie sehr,
oder?
Es ist sau schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass ich sehr ehrlich bin, aber es gibt schon Sachen, also aber das ist irgendwie so, die Frage ist, kennt man sich denn selbst gut genug?
Genau.
So, und da müssen wir jetzt ja mal ein bisschen das Beste aus beiden Welten dieser Podcast-Serie heute so schön aufeinandertreffen reinbringen, weil wir ja bei uns zumindest immer irgendwie das Thema schon abgesteckt haben und benennen wollen. Auch zum Anfang, wir wollen heute ja ein bisschen darüber sprechen, klären, wie stellen wir uns eigentlich nach außen dar und was ist wirklich in uns los? Und können wir und wollen wir uns überhaupt so zeigen, wie wir sind? Wir beide, Matze und ich hatten mal im Vorgespräch so diesen Arbeitstitel, unsere Masken, ist natürlich scheiße mit Corona als Arbeitstitel, deswegen die Fassaden, wir haben schon oft über sowas teilweise gesprochen, aber wollten dem jetzt mal hier mehr Tiefe widmen.
Ja, wir haben da ja schon oft drüber gesprochen, wie schwierig es ist, authentisch zu sein.
Ja.
Kann man überhaupt ganz authentisch sein? Und der Vergleich, den ich mal gebracht habe, ein Mensch, der auf dem Sofa liegt, schläft und furzt, ist wahrscheinlich authentisch. Aber sobald er sein Bewusstsein benutzt, wird er ja immer irgendeine Pose einnehmen.
Ja.
Es klingt jetzt vielleicht zu dramatisch, aber ich komme jetzt nochmal auf die Freundschaft zurück. Wir haben das Thema behandelt, weiß dein guter Freund alles von dir?
Ja.
Und wir kamen drauf, dass es nicht gut ist, wenn jemand alles von dir weiß.
10% hatte so eine Hörerin geschrieben, wäre gut, wenn die geheim blieben. So 90%. Und da haben wir sofort gedacht, da ist was dran. Weil dieser komplette Seelenstriptease, dieses ich offenbare mich komplett, was ich zum Beispiel sehr oft bei Instagram und Social Media mittlerweile wahrnehme, dass Leute das vermeintlich tun und ich das Gefühl habe, ihr tut es in Wirklichkeit überhaupt nicht, weil ihr gar nicht noch nicht damit abgeschlossen habt, was ihr jetzt hier gerade schon breit tretet öffentlich. Nehmt euch doch mal einen Teil mehr Zeit dafür und lasst es für euch sacken. Dass das vielleicht auch was ist, was geheim bleiben sollte oder dass das auch okay ist, wenn das nur in dir ist und vielleicht auch gar nicht von dir ganz ergründet ist. Also diese Idee, jemand kennt mich zu 100%, das kam uns beiden auch sehr spanisch vor.
Und die Verantwortung für deinen Freund ist ja dann auch viel zu groß.
Das kann ich mir auch vorstellen, aber vor allen Dingen, also würdet ihr sagen, dass ihr euch kennt?
Jeder selber oder?
Jeder selber.
Ach so.
Für sich?
Nee. Nee,
auf keinen Fall.
Jetzt, da passt natürlich Nietzsche wieder, werde der du bist.
Ja.
Und das ist das Schwierigste, der zu werden, der man ist, oder der auch zu sein, der man ist.
Oder Rilke, lebe die Fragen. Und ich muss, du hast mir ja letzte Woche, als wir telefoniert haben, diese Folge mit Markus Gabriel empfohlen.
Der hier
alle betreutes Fühlhörerinnen und Hörer, die bitte Leute hinter die Ohren tätowieren, schreiben, notieren im Kalender, hört euch das Ding an. Das ist eine Folge mit einem zeitgenössischen Philosophen, sonst wird er hier nicht sitzen können. Philosophie-Professor, extrem jung schon geworden. Und ich fand bei manchen Sachen war ich nicht d'accord, ist auch, glaube ich, selbstverständlich bei einem 3-Stunden-Gespräch. Und bei so vielen anderen Sachen hat er in mir so sehr am Bilderrahmen gerüttelt und gedacht, ach du, ich da saß da und dachte, der spricht mir aus der Seele, der schafft es zu benennen, was ich fühle. Und ein Satz ist mir hängen geblieben, hat er selber zitiert, Complexify your life.
Von Kurt Gubel, ja.
Mach dein Leben komplizierter, komplexer und ja. Betrachte dich nicht als fertig, sondern als ein reisendes Fragezeichen, mal in meinen Worten.
Ja.
Da hast du mich so abgeholt mit der Folge, wo ich sofort dachte, jo, das ist es. Wie könnte ich sagen, ich kenne mich zu 100%. Was ist denn ich?
Genau, was ist ich? Und deswegen glaube ich, ist auch dieses, dass sich jemand anders kennt. Also das merke ich allein schon. Ich meine, ja. Meine Frau, ihr zu erklären manchmal Dinge, die in mir so drin sind und wo die, die sehe ich dann manchmal so auf dem Sofa, da guckt sie mich an und so, jetzt weiß ich nicht genau, was ich sagen soll. Ich verstehe dich noch nicht so richtig. Und dann merke ich selber, ja, ich mich ehrlich gesagt auch nicht.
Ja.
Und wie soll das dann jemand anders? Und da geht's gar nicht so sehr, finde ich, um, man hat immer so, glaube ich, bei sowas, das erste, was ich gedacht habe, war so das berühmte, sprichwörtliche Leichen im Keller. Dass man irgendwas Geheimes, irgendwie was so im Schilde führt oder so weiter. Aber das ist es, finde ich, gar nicht.
Ja, hinzu kommt ja auch noch, dass Sachen weggedrückt werden, die du auch wirklich nicht mehr weißt, die du in deinem Unterbewusstsein irgendwo vergraben hast.
Ja, ja.
Deswegen kann man sich, glaube ich, auch nicht zu 100% kennen.
Aber ihr würdet noch nicht, dass ich das richtig verstehe, noch nicht sagen können, ihr seid Freunde. Das heißt, ihr benutzt das Wort sehr, sehr ausgewählt. Bei dir sind es 5, bei dir sind es 10. Und ihr sagt, das sind Freunde. Freundinnen.
Ja, nochmal. Ich habe auch im Nachklang dieser Folge gedacht, waren wir zu streng. Weil ich auch, wir haben ja über das Thema Orgasmus gesprochen, das war auch so unser Schlusswort, dass wir gesagt haben, ey, lass uns das jetzt nicht auf so einen Sockel stellen, dass wir da alle rumlaufen und die ganze Zeit uns unsicher sind, was ist das jetzt? Weil es ja auch was Schönes ist, zu jemandem zu sagen. Ich sag doch tausendmal lieber zu jemandem, das ist mein Freund, als das ist ein Bekannter oder vielleicht sogar ein Feind oder ein Fremder. Und trotzdem waren wir auch der Meinung, als wir so uns durch die Folge gearbeitet haben, es war für uns auch eine relativ lange, für dich wäre es eine kurze, so ich glaube 1,5 Stunden, fast 2 Stunden. Da lachst du nur müde.
Eine Stunde 50,
so dass wir halt gesagt haben, ey, es gehört aber eben das und das und das dazu. Und da fehlten dann so ein paar Aspekte. Wir haben, glaube ich, so 10 Sachen gehabt, gemeinsame Zeit, wissen, wie der Furz vom anderen riecht, ist mal vereinfacht gesagt, ne? Und die Tiefen gehabt haben, die Geheimnisse kennen. Und bei manchen dieser Fragen konnten wir eben noch nicht ja sagen, wenn es auch nur wenige waren. Und dann waren wir halt so streng zu sagen, nö, dann.
Am Anfang der Folge hätten wir es vielleicht noch eher gesagt als am Ende.
Das stimmt.
Genau.
Das
aber stimmt. Eben diese 10 Punkte, die Freundschaft wirklich ausmachen, die konnten wir nicht alle mit ja beantworten. Ich habe letztens die Folge gehört, als Niven Subotic hier war. Und der sagte ja ganz klar, ich habe 2 Freunde.
2 Freunde, ja.
Ganz klar, ohne zu überlegen, es war für ihn ganz klar.
Und wer ist es, hat er das gesagt?
Seine Frau und ein ganz langer Kumpel sozusagen, ja. Also ganz langer Freund. Und interessanterweise ist er aber jemand, der ganz viel für die Menschen macht und für ihn sozusagen, das fand ich erstaunlich, dass er am Anfang sagt, ein schöner Ort ist eigentlich, das ist egal, ein schöner Ort wird von guten Begegnungen gemacht. Und dass so jemand dann aber auch nur sagt, ich habe 2 Freunde, ich habe gar nicht mehr Zeit für mehr. Also das, weil ich irgendwie Fußballprofi bin zum einen halbtags und anderen halben Tag bin ich Weltretter. Und deswegen gibt's diese 2 Leute und that's it. Und das fand ich auch wirklich erstaunlich, also dachte ich so, wenig Raum sozusagen.
Ja, und er ist ja so ein durch und durch positiver Mensch, sagt aber auf der anderen Seite, ich bin absolut kritisch und vertraue keinem.
Keinem, genau.
Was gibt's
dir, ich erstaunlich,
wenn du auch mit so vielen berühmten Leuten sprichst, Matze, wo man natürlich auch immer dieses, es hat ja etwas, berühmte Leute zu kennen, es ist ja, sage ich dir ganz ehrlich, für mich schick, wenn ich sagen kann, ja, mit Atze immer wieder rumgeschillt. Da gibt's Leute, die das dann besonders toll finden und dann nickst du sofort.
Du hörst das nicht so oft.
Ich höre das schon mal. Was gibt dir das dann vielleicht, diesen Freundschaftsbegriff weiterzufassen und zu sagen, ja, die Leute, die hier hinkommen oder die vielen krassen Köpfe, die du auch kennenlernst, dann eher mal zu einem Freund zu machen? Oder würdest du sagen, das spielt ja gar keine Rolle?
Das spielt, also ich würde sagen, in den, die ich hier interviewt habe im Hotel, das sind jetzt 150 Gespräche gewesen. Sind
450 Stunden.
Sind 3 Freundschaften entstanden. Auch die wirklich sozusagen, wo es mehr oder weniger eine Erstbegegnung hier gab und dadurch ist was entstanden. Also, wobei ich dann, also ne, Freundschaft, wenn wir jetzt sozusagen in 5, 4, 10 nicht, aber so, wo man sagt, das kommt so in den inneren Zirkeln. Bei mir ist es so ein bisschen, ich habe in meinem Handy, habe ich so eine Favoritenliste.
Ja.
Und also die anrufen können, wenn auf Flugmodus gestellt ist.
Ah, okay.
Und wenn da jemand reinkommt, das ist dann schon, da ist es so ein, das sind so Nummern, die mich anrufen können, wenn die einen Notfall haben, dann gehe ich dann ran, da fühle ich mich verpflichtet, auch ranzugehen, sozusagen. Und das, und da sind hier drei entstanden, aber auch nicht mehr. Und das, also
das ist wahrscheinlich wirklich einer der guten Maßstäbe, ne? Genau das. Dass sie dich jederzeit anrufen können.
Das war doch, was der Professor gesagt hat.
Ja.
List all the people you could call in the middle of the night.
Ja,
und dass dann manche der Leute, die er in seiner Studie hat, nochmal, das ist ja einfach ein wilder Schnitt der Gesellschaft gewesen, also sowohl Harvard-Absolventen, aber auch Leute drumherum, es waren nur Männer in dem Fall, dass manche keinen nennen konnten.
Boah, wie krass.
Ja, das, ey, das ja, läuft sie
ist das nicht traurig?
Das ist wirklich traurig. Das ist das Traurigste, was ich mir
vorstellen
kann.
Und wie viele Leute keinen nennen können?
Wie heftig das sein muss, finde ich, merkt man als empathisches Wesen ja in dem Moment, wo man diesen Schmerz ja mitfühlt. Mhm. Und dir einfach nur alleine durch die Vorstellung, das nicht zu haben, merkst, wie unfassbar das alleine wehtut.
Ja.
Ja, wir hatten ja das Thema Einsamkeit schon mal. Und das, ich fand das erstaunlich, wie viele Menschen an Folgen von Einsamkeit sterben. Und das ist, gibt's nicht sogar in Großbritannien Ministerium?
Ja.
Für dieses Thema?
Loneliness, Ministry of Loneliness, weil die halt einfach sagen, uns sterben die Leute aufgrund von Einsamkeit. Und das ist ja so gesehen nicht die Einsamkeit, die dich kaputt macht, sondern es ist eben das, was wir eben schon hatten, das fehlende Zwischenmenschliche.
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, weshalb wir diese Gefühle so spannend finden, weil man ja gerne auf Gefühle guckt und sagt, och, das, was soll das sein? Wie willst du dieses Zwischenkörperliche, was wir spüren, außerhalb des Zoom-Meetings, wie willst du das messen? Dann hat das so was Esoterisches oder Ungreifbares und vielleicht was wenig Naturwissenschaftliches, aber es ist es eben doch. Und dieses Fühlen von Einsamkeit, dass das wehtut, dass sich das schmerzvoll anfühlt, von anderen abgestoßen, abgelehnt zu werden, das ist, weil dein Organismus danach schreit, verbunden zu bleiben.
Ja.
Und der lässt dich kaputt gehen, wenn das nicht da ist.
Verdammt, der Komiker in mir macht sich gerade schon wieder selbstständig. Das ist jetzt sehr englisch natürlich, da könnte man das in die Serie verpacken. Also ich sehe so 500 Leute auf einer Beerdigung und du sagst, ich denke, er ist an Einsamkeit gestorben. Ja, aber er war sehr beliebt.
Hat ein fettes Erbe, ne? Das muss man auch irgendwie kommen.
Das ist Ricky Gervais ist das jetzt gerade gewesen.
Ja, würde ich sagen. Ne? Ja.
So ein bisschen Afterlife.
Ja, ja.
Atze, du hast gerade Nietzsche zitiert.
Ja.
Werde der du bist, ja?
Ja.
Und bei unserem Gespräch vor 2 Jahren, da hast du ganz am Ende gesagt, oh, jetzt kann ich nochmal Nietzsche rausholen.
Ja.
Aber da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil meine Atze-Fans, die...
Ich will sie nicht verschrecken.
Die sollen ja nicht, die sollen das eigentlich nicht so wissen. So.
Und, so ehrlich hast du es gesagt.
Ja, ich hab, seit dem Interview hier bei Matze hat sich ja sowieso viel für mich verändert.
Ja.
In der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch wie ich der Öffentlichkeit gegenübertrete. Danke nochmal dafür. Vor allen Dingen weiß ich seitdem, was ein Podcast ist. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, das hat sich ganz verändert. Jetzt könnte man sagen, so vorauseilend Imagekorrektur. Aber es war ja nicht so geplant, was hier passiert ist. Und du hast ja, du sagst gerade so ehrlich geantwortet, das ist ja wahrscheinlich Matzes unique selling point, dass er Sachen aus Leuten rauskriegt, die sie sonst noch nie so gesagt haben. Und so war es ja in meinem Fall auch. Ich habe das Gespräch hier schon fast als Rausch erlebt, also positiv. Und ich war zumindest in so einem Tunnel. Und naja, als ich habe mir das Gespräch auch öfter noch mal wieder angehört, weil ich wahrscheinlich so ähnlich wie du von verschiedener Seite Echo darauf bekommen habe.
Ja.
Und viele haben mir geschrieben, so kannte ich dich gar nicht und Mensch, erzähl doch mal mehr so aus von der Seite.
Für mich in diesem Jahr ist es ja dann der Markus Gabriel, den ich immer wieder jetzt Leuten empfehle und sage, hör dir den an. So, den kennst du vielleicht nicht, weil du das Bild siehst und denkst, wer ist das? Keine Ahnung. Und dann hörst du es nicht an. Es ist ja manchmal so. Und im Jahr 2019 warst du das, weil ganz viele auch bei mir gesagt haben, ja, wie der Atze. Und ich sage, nee, hör mal an. Und dann waren ganz, ganz viele überrascht. Und was ich finde in der, wir haben uns ja seitdem auch wirklich nicht gesehen, ein paar Mal geschrieben und so weiter, aber in der Entfernung, was mir aufgefallen ist, dass du, weil ich habe mich danach, nach dem Gespräch, habe ich gesagt, okay, also hier ist die öffentliche Person Atze Schröder Und dann gibt's auf jeden Fall, das haben wir ja gerade gesehen oder gehört, jemand, der komplett, da ist noch ein langer Flur.
Stimmt, der Flur.
Langer Flur. Da kann noch viel auf und ab gehen. Und du hast aber gesagt damals, und ich habe gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das habe ich auch ganz vielen danach gesagt, dass der jetzt einfach weiter der Atze ist, alles Atze und dieser Flur einfach so zubleibt. Und du hast irgendwie gesagt, naja, was soll ich hier, wie hast du es gesagt, irgendwie ganz künstlerischen Stein über einen Teich werfen, das muss ja nicht sein, da muss ich mein Publikum nicht mit belästigen, das kann ich für mich machen. Und jetzt ist dir, irgendwie finde ich, ein Kunststück gelungen, zumindest in meiner Beobachtung, dass du das doch machst, dass du ganz viel Grautöne Regenbogenfarben zeigst und nicht mehr sozusagen das eine. Und aber, dass es dir gelingt, trotzdem in dieser Figur, dass es trotzdem Atze ist, aber dass es einfach aufgefächert wird. Ich habe mich gefragt, wie geht das Atze-Publikum damit um?
Da habe ich die echt unterschätzt, muss ich sagen. Also es gibt immer mal Stimmen, Mensch, eigentlich will ich doch nur ein paar dumme Sprüche von dir hören, aber so überwiegend ist es so, dass sie das voll mitgehen und auch sehr genießen. Da spielt natürlich unser Podcast jetzt, die Zusammenarbeit mit Leon, auch mit Sicherheit eine große Rolle. Es wäre gar nicht möglich, wenn ich nicht da aufmachen würde an der Stelle. Also wenn ich weiter einfach als die Bühnenfigur auf die Fragen von dir antworten würde, da hätten wir wahrscheinlich schon gar keinen Podcast mehr.
Nee, aber du hättest ja sagen können, ich mache sozusagen mein, da ist Podcast, da bin ich, da sieht man mich eh nicht und dann bin ich andersrum frei und wenn ich auf der Bühne bin, dann bin ich breitbeiniger unterwegs.
Aber das ist ja auch noch
das so. Mach ich ja.
Das mache ich ja so. Nur ist jetzt eben seit dem Podcast hier bei dir, seit der Folge und durch die Zusammenarbeit mit Leon präsentiere ich mich ja ganz anders den Leuten. Das heißt, wir haben Zeit zu reden. Das ist ja natürlich auch ein Vorteil vom Podcast, dass man nicht jetzt in einer begrenzten Zeit da ein Feuerwerk abliefern muss, sondern sich diesen Fragen widmen kann. Naja, und die Fans gehen das tatsächlich mit und freuen sich auch über diese neuen Facetten.
Es ist denn so, dass du jetzt sagen würdest, ich habe ja dich live gesehen in der Halle Münsterland.
Ja.
4 Tage mal kurz hintereinander ausverkauft. Wahnsinn. Und dann sitzen da wahrscheinlich 5.000-6.000 Leute, ist gar nicht so groß in deinen Standards, und gehen auf deine Witze steil. Und du hast diese Cowboy-Stiefel an. Das hast du mir letztens gesagt, dass das eigentlich der einzige Moment noch ist, wo du die anziehst, weil du den Talkshows auch und so weiter jetzt im anderen Outfit gehst, ne? Und ich habe mich gefragt, wenn du da jetzt zum Beispiel, wir hatten das Thema Gendern mal ausführlich in einer Folge gemacht, sagen würdest du Genders jetzt mit Binnen-I und kurzer Pause. Hey, liebe ZuschauerInnen, wie viele würden dann noch mitgehen?
Das ist echt eine gute Frage. Da, das ist natürlich, gerade Gendern ist ein Thema, wo viele in eurem Umfeld auch schon nicht mehr mitgehen, unbedingt.
Ja, total. Das stimmt. Ja, absolut.
Und sagen, komm Leute, ey, ihr müsst es jetzt nicht mehr treiben.
Ja.
Und deswegen, wenn du dir diesen Punkt rausnimmst, aber ich habe mir schon Notizen gemacht dazu, ich will unbedingt eine Nummer über das Gendern machen.
Das habe ich mir gedacht. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich perfekt, dass du, das muss eigentlich von dir kommen, weil das... ich finde ja so ein bisschen, dass du da ja auch so ein, man merkt ja auch, wie sich der Mann verändert draußen. Also
ja,
so, dass
genau,
man merkt,
genau,
dass die Männer sind anders als plötzlich, mein Vater ruft mich an und sagt, ja bei uns, die wollen jetzt in der Firma, der arbeitet auf dem Bau, die wollen jetzt alle 4 Tage nur noch arbeiten.
Ja.
Und so, hä? Und ich sage, ja, wie bei uns in Berlin halt, ne?
Ja.
Und dann merkt man das draußen und überall, dass es irgendwie ein anderes Verständnis irgendwie kommt, dass es irgendwie, ja, dass es normal ist, dass der Mann mit dem Kreißsaal geht und so weiter und so fort und dieses ganze Proletentum viel, viel weniger wird. Und deswegen bist du ja auch so ein Vorbild, finde ich, was das, und ich finde es ja auch gut, dass du das weiterhin so machst.
Klar, wenn ein Typ wie Atze das kann, dann werden viele vielleicht denken, ja, dann,
weil du,
dann habe ich weniger Berührungsängste vielleicht mit dem Thema.
Also wir, Leon und ich, für uns ist das normaler, zu seinen Gefühlen zu stehen. Schon mal sozusagen, wie wir sozialisiert worden sind. Bei dir, ja, aber eigentlich nicht, so wie ich es, also du,
ja,
wie
ich
denke.
Und noch eine ganz wichtige Ergänzung, ich meine dazu, Matze, für uns ist es auch normaler, in sehr viel mehr Situationen, so dazu zu stehen. Wir gehen nicht auf eine Bühne vor Tausende, Fünftausende, Zehntausend Leute und müssen irgendwie anders sein oder sind anders, als wir sind. Ich habe diese Situation nicht.
Ja.
Man ist immer mal wieder auf einer Bühne und ist dann vielleicht ein bisschen anders, weil man nicht furzen und schlafen auf der Couch liegt. Aber du hast es ja wirklich im ganz Extrem, dass du hinter eine Maskerade trittst im Prinzip und auf eine Bühne gehst. Wenn da Nietzschütze ziehen würdest, würde man dir Popcorn-Töpfe an den Kopf schmeißen.
Ja, aber der Humor, den ich da auf der Bühne vertrete, ist der Humor, über den ich selber auch lache.
Ja.
Das war und, also, ja, und das,
zu Genüge.
Ja, und das ist eben, ich muss mich da nicht verstellen. Also ich versuche schon eine perfekte Show abzuliefern und
ich merke schon, das ist keine Schauspielerei, aber dennoch ist ja dieses Gefühle zeigen in der Öffentlichkeit das große Extrem fand ich. Wir haben es bei uns im Podcast schon angedeutet, was dann bei Lanz rausgekommen ist.
Sozusagen. Das war auch einer der dicken Steine, vielleicht sogar der dickste Stein in dieser Zeit, den ich unbewusst dann ins Wasser geworfen habe.
Genau, also das, was letzten Endes hast du da gesessen und man hat dich weinen sehen, ja, weil du für das, was du deinem Vater zuschreibst in der Nazi-Zeit dich entschuldigt hast.
Ja, aber so ähnlich wie bei dir war auch das nicht beabsichtigt. Mhm. Das hat sich dahin entwickelt. Markus Lanz ist schlauer Interviewer genug, dass er da gespürt hat, da entwickelt sich was und dann eben auch entsprechend nachgefragt hat. Die Frage war ja, was würde dein Vater tun, wenn er jetzt hier säße?
Ja.
So, ich glaube, da hatte ich aber schon Tränen in den Augen.
Und ja.
Dadurch stand ich auf, ohne das zu planen, und ging zu Eva Sepeschi und habe mich entschuldigt,
ja,
im Namen meines Vaters.
Die wohlgemerkt als 13-jährige Jüdin im KZ in Auschwitz ankam und deren Großteil an Familie vergast wurde.
Ja.
Ja, und das, auch da kamen natürlich fast nur positive Reaktionen. Es kam natürlich von ganz rechts, kamen Reaktionen wie Volksverräter und so, aber auf die können wir auch gut verzichten.
Aber gab es in dieser Zeit etwas, wo du sagen würdest, oh, da habe ich doch zu viel, weil wir Bild mit Steinen auf dem Wasser, da habe ich den Stein, ein bisschen zu viele Steine geworfen und habe zu viel aufgemacht, zu viel gezeigt, was im Flur noch los ist?
Naja, das würde sich ja hauptsächlich auf unseren Podcast beziehen,
ja,
weil wir jede Woche darüber sprechen und auch über Gefühle sprechen. Aber nee, kann ich nicht sagen. Im Gegenteil. Die Resonanz ist eigentlich so positiv und so schön. Ich genieße das richtig. Was jetzt von außen wie ein Imagewandel, vielleicht sogar wie ein gewollter Imagewandel aussieht, ist für mich so eine Reise, die ich mit Leon zusammen begonnen habe und hoffentlich auch lange weitermachen werde, die für mich nur positiv ist.
Und ist es denn so, dass du sagst, in diesem Flur, um das Bild nochmal, dieses schöne Bild nochmal aufzugreifen, dass es da noch Türen gibt, die du bewusst auch zulässt, die du jetzt nicht in so einem Podcast aufmachen würdest?
Nee, ich weiß gar nicht, haben wir schon mal, es gibt ja einen privaten Bereich, den wir mal aussperren, aber ansonsten habe ich glaube ich noch nie gesagt, das können wir jetzt nicht machen, weil es nicht zur Atze-Welt passt.
Stimmt. Ich glaube auch, ich wüsste es, um ehrlich zu sein. Wenn jetzt der Blick hinter die Fassade durch mich dann nochmal bestätigt werden muss überhaupt, vor allem, ich glaube, man glaubt .de, würde ich das wahrscheinlich so unterschreiben.
Und hast du manchmal das Gefühl, ach Mist, ich hätte das schon mal eher machen können, aber du hast es ja bewusst auch nicht gemacht.
Ja, ich bin ja dann nicht so grüblerisch, dass ich zu sehr dann zurückspringe. Nö, also das kam gefühlt für mich genau im richtigen Moment des Weges. Also ich gehe ja so eher pfeifend durch die Welt und habe das Gefühl, dass Leon genau im richtigen Moment in mein Leben getreten ist.
Ich frage mich, welche Türen hat Atze bei dir aufgemacht?
Erstmal hatte ich auch den großen Vorteil, dass es die Folge mit euch gab, weil ich weniger Leuten gegenüber rechtfertigen musste, dass wir das machen.
guck mal, ist alles nicht so schlimm.
Ist alles nicht so schlimm.
Ey, der ist von Matze abgesägt.
Ja, also Doppellehrerkind alleine zu Hause zu erzählen, ja, die haben jetzt die Idee da, einen Podcast mit Atze Schröder. Kannst du dir vorstellen, das war RTL freitagsabends, was ich als 14-Jähriger oder wann war das, locker geguckt habe, auch nicht wenig, Ritas Welt, alles Atze, die Camper hintereinander weg mit eckigen Augen. Dann ins Wochenende gestartet. Das war zu Hause nicht gerne gesehen. Es wurde dann irgendwann geduldet. Und diesen Atze hat natürlich alle im Kopf. Und dann gab es diese Folge und dann war es anders. Und jetzt zu den eigenen Türen. was war das? Die erste Folge, die wir gemacht haben, war schon zu einem Thema, die ich fürs Buch damals recherchiert habe. Ich arbeite seit 2,5 Jahren an dem Buch. Die Idee gibt's fast noch ein bisschen länger. Das heißt, wenn der Podcast vor gut 1,75 Jahren gestartet ist, plus minus, dann war die erste Folge über Geduld. Und das war das Kapitel, zu dem ich da damals arbeitete. Die haben wir noch, soweit ich weiß, im Giftschrank liegen. Die haben wir nie ausgestrahlt. Korrigier mich, ich meine nicht. Ich meine, die erste Folge aus Köln, die wir da in so einem Studio gemacht haben, haben wir gesagt, komm, machen wir nochmal. Und dann begann für mich auch eine Reise, wo ich sagen muss, es ist das eine, ein Buch zu schreiben, Sachen in Textform zu fassen. Das wirst du bestätigen. Ich habe es ja auch in deinem Vorwort von deinem Buch gelesen. Und dann mit Leuten über sowas zu sprechen. Wir hatten es ja auch eingangs schon, dieses Verbalisieren, mal gegenüber jemand anderem etwas in Worte zu fassen. Das ist schon heftig und ich kann nicht sagen, dass ich da reingehe und ich bin in der Psychologenrolle und Atze irgendwie in der des Klienten, sondern das switcht permanent und sehr oft habe ich das Gefühl, okay, obwohl ich in der erklärenden Rolle vielleicht an manchen Stellen zum Wissenschaftlichen war, hast du mich hier heute eingenordet und Sachen für mich sortiert, die ich vorher nicht gepackt habe. Ein Satz, den ich nicht vergessen werde, mach dich nicht so klein, so groß bist du nicht. Ne, weil wie oft bin ich dahin und habe dann gesagt, ja, ach du, das läuft nicht so und damit, da weiß ich nicht genau, das kann ich gar nicht und so weiter. Und dann hast du mich irgendwann unterbrochen und hast gesagt, ey, jetzt mach dich mal nicht so klein, Alter, so groß bist du nicht. Ne? So, und das, wie Schuppen von den Augen fiel es mir und das kommt immer wieder vor.
Jetzt hast du hast ja gerade erzählt, auch 2,5 Jahre an dem Buch gearbeitet, Besser fühlen. Dann, also du bist ja zum einen als Autor mit dem Buch sehr damit beschäftigt, mit Gefühlen. Du machst 3 Podcasts, auch Gefühle, Psyche, immer das Innere, das Innere, das Innere. Gibt's für dich Momente, wo du sagst, oh, so viel Gefühl?
Letztens saß ich bei Tim Melzer im Podcast, ist ja, ja klar, jeder hat ja einen. es ging um seine Burnout-Phase, wo der Begriff Burnout gerne benutzt wird, um dahinter Depressionen gesellschaftskonformer offen zu legen, ne? Was ich einerseits legitim finde und was andererseits nicht ganz einfach oder auch noch ein Problem ist. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann meinte ich halt, ja, er hat eine besondere Art, sag ich mal. Es gab schon...
Bist du zu Wort gekommen?
Ja, ich bin auch mal zu Wort gekommen, aber es gab nachher sehr viele Leute, die mir geschrieben haben, okay, das war krass, er hat mich ganz schön gegrillt, was ich mag. Ich mag es total, wenn man irgendwo reinkommt und die Ideen, gerade wenn man wissenschaftlich arbeitet, nicht einfach hingenommen werden aufgrund irgendeines Titels oder irgendeiner Tiefe, die man sich da eben erarbeitet hat, sondern es hinterfragt wird. Aber es war dann schon zwischendurch heftig und dann habe ich meinen Spieß umgedreht und bei ihm so ein paar Sachen hinterfragt und auch mal gesagt, das würde ich jetzt so und so interpretieren und unterbrach er mich sofort, ihr Psychologen, ihr wollt immer in alles was reininterpretieren, er hat es nett gesagt, so ich übertreibe es ein bisschen, das ist schon Quatsch, da ist nicht mehr hinter, lass doch sein. Und da habe ich gedacht, ja, das ist auch mal legitim, du musst jetzt nicht immer versuchen, in allem dann nochmal eine Tiefe zu suchen und ich ertappe mich auch dabei, dass ich mit Freunden zunehmend permanent diese tiefen Gespräche führe, was einerseits schön ist, aber manchmal hat man auch einfach nur Bock darüber zu reden, wie man jetzt ein gutes Thai-Curry kocht in der Corona-Zeit oder ob jetzt ein Gösser-Radler besser schmeckt als das Berliner Radler. Mhm. Das sind dann so profane Level, wo ich manchmal merke, traue ich mich gar nicht mehr dran, weil es mich irgendwie nicht so kitzelt.
Da wird ja nicht mit Oettinger gerechnet, du bist ja gefühlt immer noch Student.
Champagner-Sorten, die du eben aufgezählt hast, ich kannte eine.
Ja, du bist auch Gastronom dazu, das darf man ja auch nicht vergessen.
Nicht operativ.
Da wir gerade über Bier, wollen wir ganz kurz, habt ihr Lust auf Bier noch?
Wäre das so? Ja,
das haben wir. Ja, würde ich mal kurz ein Bierchen noch holen.
Sehr gerne.
Wir sind sehr froh, dass Blinkist wieder dabei ist und zwar, ich würde sogar sagen, richtig, richtig froh, weil die machen was extrem Gutes. Leute, holt euch unbedingt die Blinkist-App. Das Ding lohnt sich total. Du kriegst komplizierte, große, umfangreiche, dicke Bücher in sehr kurzer Zeit so serviert, dass du im Prinzip das Wichtigste daraus mitnimmst. Also ein großes Buch wird komprimiert auf seine Kernaussagen und das kann man sich dann in sogenannten Blinks anhören. Und da gibt es ganz verschiedene. Atze, wo bist du gerade dran?
Ja, ich vor allen Dingen so bei der Recherche kann man schnell mal Sachbücher in einer Viertelstunde entweder durchlesen, man kann die Blinks ja auch durchlesen oder durchhören, macht sich die entsprechenden Notizen und schon ist man voll im Thema. Und das Beste ist, im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von Betreutes Fühlen. Ihr kriegt auf blinkist.de/fühlen 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage kostenlos testen. Ist das nix?
Das ist ganz schön was. Ihr kriegt da über 3000 Sachbücher runtergebrochen auf ihre Kernaussagen und dazu neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller. Zum Beispiel höre ich mir gerade die Biografie von Steve Jobs und Walter Isaacson an, und das ist einfach super schön gemacht bei Blinkist. Also ich finde die App total angenehm gestaltet, und die vielen, vielen Inhalte, die man so auf sich einprasseln sieht, kriegt man hier mal komprimiert und sehr relaxed präsentiert. Also Blinkist, checkt das aus, und ich sage danke an Blinkist. Wir sagen danke, Blinkist.
Ich darf es nochmal buchstabieren. BLINKIST. Blinkist.de/fühlen 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium.
Terminfindung bei uns ist immer ein bisschen spezieller. Prost.
Ja, Max, du musst dir vorstellen, jetzt ist ja das Buch von ihm, liegt ja hier.
Ja.
Und jetzt ist er unterfordert, der Dottore.
Der ist unterfordert jetzt schon.
Ja, und jetzt kommt ab und zu mal schon eine WhatsApp, so nach dem Motto, mir ist langweilig.
Unterfordert ist das falsche Wort. Ich war vorher überfordert, und wenn du so einen Ast sehr lange in eine Richtung biegst, ist das mir mal gar nicht so schlecht, wenn du mal ein bisschen wieder in die andere Richtung biegst, damit der vielleicht weiter geradeaus wächst. Und es war schlichtweg so an mehreren Stellen, dass ich mich verhoben hatte. Punkt. Das Buch war eigentlich zu krass.
Warum hast du dich verhoben?
Ein Kapitel ist zum Beispiel über Hunger.
Mhm.
Bei dem Hungerthema musst du so unfassbar viele Studien lesen, so unfassbar viele konträre Meinungen sortieren und dann wieder Übersichtsarbeiten lesen und damit klarkommen, dass jeden Tag neue Untersuchungen zum Thema Ernährung, was macht das mit dem Mikrobiom im Darm etc., dass da neue Studien rauskommen, dass du eigentlich kaum hinterherkommst. Ich war Monate in der Bibliothek eingeschlossen, in der Universitäts- und Landesbibliothek in Münster, und habe Sachbücher, Artikel, Interviews gemacht, gelesen, verarbeitet, um dann am Ende, wie lang ist es geworden, 10, 15 Seiten. Und das war kurz vor verhoben. Aber ich wollte dieses Kapitel nicht streichen. Einerseits, weil ich genau wusste, dass das ein Thema ist, was, glaube ich, ganz viele beschäftigt. Warum entgleist uns die Ernährung so? Und wie harsch gehen wir eigentlich mit uns ins Gericht, wenn es um Essen und Hunger geht? Und wie könnte man das vielleicht mal anders betrachten? Und dann, weil ich der Letzte wäre, der bei sowas aufgibt, wenn es dann haarig wird. Das kann ich nicht.
Der ist schon auch sehr fleißig, der Herr Doktor.
Da sitzt du dir aber selbst im Nacken dann, oder?
Ja.
Da sitzt dir keine Sache.
Da sagt mir das Lektorat, schmeißt das Kapitel raus. Gefällt uns eh nicht so.
Mhm. Und du musst das aber
machen. Ich muss das, das wäre undenkbar.
Warum?
Ja, das sind dann so meine Türen. Ich gucke ein bisschen betroffen runter. Ich habe dann mit einem sehr eng befreundeten Psychiater gesprochen. Oh, jetzt, der gehört nicht zu den fünf, jetzt muss ich mit dem Wort aufpassen. Aber mit einem befreundeten Psychiater gesprochen, und der hat mir gesagt, wo kommt das bei dir her, dass du das immer so perfektionistisch und so in letzter Instanz und so getrieben machen musst? Und so ganz haben wir es nicht beantwortet, aber allein die Frage hat schon ziemlich viel in mir aufgeworfen, unter anderem Gespräch mit meinen Eltern. Und dann habe ich mal, das weiß ich noch genau, bin ich mit zu so einem Treffen mit Freunden gefahren, und dann habe ich auf den Vater hin, weil ich alleine war, aus dem Auto meinen Vater angerufen und sehr lange mit dem über ungefähr diese Frage gesprochen und festgestellt, und das rate ich mittlerweile allen, wenn du so bestimmte Sachen hast, die du an dir vielleicht nicht ganz packst oder die dir nicht ganz stimmig vorkommen, frag mal deine Eltern, wie die das einstufen und ob die vielleicht Ähnliches berichten. Und dann frag die mal über deren Eltern. Und es war wirklich ein unglaublich erhellender Moment, als mein Vater mir dann erzählt hat, ja, ich habe da auch als Kind erlebt, ich komme nach Hause mit so einem Bild im Kunstunterricht gemalt, und dann wie Kinder das so machen, fährt das Schiff halt in die eine Richtung, der Wind ist in den Segeln, aber die Flagge ist falsch rum.
Mhm. Ne?
Ja. Und dann hat er irgendwie eine 2- für das Bild bekommen, und seine Mutter hat gesagt, du hättest auch eine 2+ für bekommen können, und er hat so interpretiert, dass sie ihm den Vorwurf macht.
Ja.
Und hatte dieses Leistungsmuster, mal als ein Beispiel.
Mhm.
Und sie meinte aber eigentlich, so hat er es dann heute für sich betrachtet, dass sie ihm sagen wollte, das hättest du verdient gehabt, dafür eine 2+ zu kriegen. Aber er hat so aufgefasst, und alleine, dass er so auffasst, zeigt ja schon was. Und meine Eltern haben mir vor einiger Zeit mal gesagt, hör mal Junge, wie soll ich das jetzt sagen? Das passt uns alles, bist ja soweit gerade ausgeraten. Ne? Das war so ein nettes Gespräch, ist ja alles super. Aber wir haben uns manchmal gedacht, dass du dir zu viel Stress machst, und da machen wir uns einen Vorwurf, so ein Stück weit. Und da habe ich gedacht, ja, ich mache euch den Vorwurf nicht, weil ich weiß auch, dass ich dem viel zu verdanken habe, dass das Buch mir jetzt gefällt und dass ich so selber so viel über Hunger gelernt habe, ist schön. Aber ob das dann 12-Stunden-Schichten sein müssen, da mache ich mal ein Fragezeichen dran.
Und weiß denn der Psychologe, was er machen könnte, um das so loszuwerden?
Ja, ich glaube, es als fortlaufendes Fragezeichen zu leben. Denn auch da wieder, die Eltern sind für mich da eine sehr wichtige Bezugsquelle. Als es so in den Endspurt ging und das Buch hätte fertig werden sollen, es so noch gar nicht fertig war, habe ich sie angerufen und gesagt, hör mal, ich werde nicht fertig. Und ich glaube, ich muss abbrechen. Ich schaffe es nicht. Ich bin nicht in der Lage, dieses Buch zu schreiben. Ich kann auch nicht schreiben. So, kennen wir alle, ne? Du haust sie immer weiter auf den Rücken und machst dich fertig.
dann haben die gesagt, ruf den Verlag an und sagt, es kommt nicht raus, kommt später raus. Nimm dir die Zeit, aber nimm dir die Zeit, jetzt stress dich nicht. Fahr erstmal in Urlaub, häng's in den Schrank und komm wieder. Und das, da bin ich total dankbar für. Und deswegen sage ich auch immer, diese ganzen Methoden zu kennen, die Muster dahinter verstanden zu haben, die psychologischen Kniffe zu kennen, heißt ja nicht, dass du alle davon anwenden kannst. Was, dann wäre ich ja so ein Zen-Priester, der über so einem Tempel schwebt. Darum geht's mir nicht, sondern es geht mir eher darum zu sagen, ich habe das Problem erstmal erkannt, halbe Miete, und jetzt fange ich an, mir Hebel zu suchen, da was mit zu machen. Und die würde ich sagen, zum Beispiel jetzt mal, um Atze mal den Ball zurückzuspielen, jetzt die 2 Jahre, die wir hier ungefähr zusammenreisen mit diesem Podcast, das hat mich verändert. Und zwar nicht wenig. Ich würde jetzt über Gefühle so viel mehr Klarheit haben und darüber reden, was ich vorher nicht getan hätte, schon also gar nicht mit meinen Freunden.
Du hast vorher trotz deiner Berufung, deines Berufs, also beides würde ich ja bei dir sagen, hast du nicht über Gefühle geredet?
Auf keinen Fall so viel. Ich hätte garantiert diese Manager-Mentalität, die ich heute noch oft mit diesen harten Knochen dann habe, die mir sagen, Gefühle, hätte nicht so emotional. Du musst rational denken. Du brauchst die Zahlen, Daten, Fakten in deinem Unternehmen, lass die Gefühle außen vor, die lenken dich nur ab.
Ja.
Das ist die dümmste Herangehensweise, die du haben kannst, weil spätestens im Miteinander kommen Gefühle ins Spiel, spätestens in dem, wie deine Kunden irgendwas wahrnehmen, sind Gefühle da. Und wenn man ehrlich ist, triffst auch du, so rational du es versuchst, keine ganz rationalen Entscheidungen. Es sind die Gefühle, die das Zünglein an der sind. Und da hat sich zum Beispiel durch die Gespräche mit Atze für mich total viel verändert, muss ich ganz klar so sagen. Und mir hat eine Freundin selber auch gesagt, Leon, seitdem du das machst, damit meinte sie das Buch und die Podcasts, redest du anders über Gefühle und über Beziehungen. Und das war für mich, weil es eine sehr enge Freundin ist, in dem Fall in dem Zehnerkreis, hat das bestätigt von außen.
Mhm. Du sagst, oder du schreibst in dem Buch, es gibt keine negativen Gefühle, nur negativen Umgang damit, und dass jeder Teil unserer Gefühlswert einen Wert für uns hat. Und dann frage ich mich natürlich, wenn wir über sowas reden, also es sind ja auch, also wenn diese Gefühle nicht negativ sind, aber dennoch einen Wert für uns haben oder für dich haben, ich glaube, hier sitzen 3 männliche Vertreter der Welt, die gern ein bisschen zu viel arbeiten an der einen oder anderen Stelle. Welchen positiven Wert könnte das haben?
Nehmen wir den Moment, als das alles fertig war. So, ne, ich war durch und dachte jetzt so fertig und Ende aus und jetzt muss das ja auch klappen und dann mache ich die ganzen Promotermine und so weiter und so fort. Und stell mal vor, ich hätte dich da nicht im Hinterkopf gehabt. Da, wir hatten kurz davor uns hier unter, als wir hier einfach saßen, Pizza gegessen haben, ganz ohne Mikro, mal vor ein paar Monaten war das ja. Und du hast mir gesagt, als ihr dieses Album abgegeben habt, ihr habt euch das Gefühl eingefroren vom Abgabepunkt des Albums. Das früher ist doch ein total schönes Gefühl, wo ich jetzt auch hätte sagen können, ich gebe mich irgendwie in dieses negative Leistungsdenken rein. Da habe ich auf dieses positive Gefühl geachtet, ein total gutes Gefühl gehabt, anstatt einem negativen. Das finde ich erstmal schön, ich habe mich gut gefühlt. Nehmen wir jetzt ein anderes Beispiel. Als es dann rauskam und ich wirklich nochmal bis jetzt kurz vor Weihnachten, ich habe die ganzen Illustrationen gemalt für das Buch, 1000 Mal wieder durchgelesen, korrigiert, das Literaturverzeichnis mit über 300 Quellen noch und nöcher geprüft, war ich im Arsch. Ich war platt, als die angerufen hat vom Verlag, die Johanna, und gesagt hat, Leon, sitzt du, halte dich an irgendwas fest, das Buch steigt auf Platz 1 in die Bestsellerliste ein, war ich einfach einerseits total froh und erleichtert, aber andererseits habe ich gemerkt, okay, hier fällt gerade was von dir ab, das dir zeigt, wie fertig du bist. Ich habe das negative Gefühl der Ermattung, der Leere, des Plattseins, das fühlt sich alles nicht schön an, muss ich euch nicht sagen, du bist platt, kaputt. Und wenn du das jetzt nicht zulassen würdest oder annehmen würdest als ein Gefühl, was für dich ein Signal ist, dann verdrängst du ein negatives Gefühl und machst es nicht zu dem, was es eigentlich ist, nämlich eben ein Hinweis, ein dich anschreiendes Etwas, wo du sagen kannst, das ist Krach, das versuche ich wegzutünchen oder mit irgendwas zu überlagern, indem ich mir die Earpods reinmache und einen Podcast an oder eine Serie gucke oder mich anderweitig ablenke mit noch mehr Arbeit, Erfolgen, was weiß ich was. Und das, glaube ich, ist eben der Wert von negativen Gefühlen, denn sie sind immer da, um dir was zu sagen. Und auch wenn sie sich unschön anfühlen, wir haben verschiedenste negative Gefühle beleuchtet, ne, also Eifersucht, Scham, Angst, Wut, zig.
Ja, eine Erkenntnis für mich als Laien war ja, dass jedes Gefühl, was wir haben, einen Sinn fürs Überleben hat. Und das habe ich jetzt mittlerweile schon so verinnerlicht in den 2 Jahren, dass egal um welches Gefühl es geht, ich immer sofort darüber nachdenke, evolutionär hat das Gefühl, welche Bedeutung? Also wenn wir uns auf eine Folge vorbereiten, dann geht es für mich immer sofort darum, was hat das evolutionär für einen Hebel, was hat das für einen Sinn?
Aber ich darf vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, weil es so amüsant ist. Leon erzählt ja, dass vom Verlag der Anruf kam, wir steigen Spiegel Bestsellerliste 1 ein. Und an dem Tag waren wir eh verabredet. Und wir kommen bei Leon rein. Eine Flasche Sekt steht auf dem Tisch und er sagt, es ist was Unglaubliches passiert. Dieses Buch steigt auf 1 ein. Und dann haben wir die Flasche aufgemacht, den Sekt getrunken, dann sind wir ein bisschen spazieren gegangen, sind zu uns in die Wohnung. Da hatte ich Gott sei Dank schon jede Menge kalt gestellt. Und er war so fertig, er konnte aber gar nicht feiern. Er ist irgendwann nach Hause gegangen, obwohl er eigentlich gar nicht so ein Früh-nach-Hause-Geher ist. Mhm. Also wir haben dann sein Buch weitergefeiert, wir haben den Platz 1.
Der Flur.
Ich habe den Kater meines Lebens.
Jedes Zimmer im Flur war mit einer Sexworkerin besetzt, in Arztes langem Flur, aber ich war weg.
Ja, wir tauschen ja auch zwischendurch.
Natürlich, Rollenspiel.
Ja, genau. Dazu kam es ja noch nicht, wir sind noch in der Planungsphase. Nein, aber er war echt fertig, er war platt, er konnte nicht mehr feiern. Er hätte gerne weitergefeiert, aber der hatte keine Energie mehr. Der war leer.
Es gibt vielleicht auch, um das aufzugreifen, was du beschreibst, noch so einen spannenden Zwischenbereich, dass die negativen Gefühle, die wir so besonders verteufeln, wie Angst, wie Scham, wie Eifersucht, wie Traurigkeit, dass die eine positive Seite haben müssen, weil sie sonst ausradiert worden wären von der Evolution. Ich hoffe, das liegt einfach auf der Hand. Und ich weiß, es liegt für ganz viele nicht auf der Hand, nochmal Thema Happiness-Gesellschaft. Das Glas muss immer halb voll sein, du musst immer strahlen, es muss immer positiv sein. Und wir merken jetzt, es funktioniert nicht, so ist Menschsein nicht. Und ich finde dann fast mittlerweile noch interessanter, die irgendwie dazwischen sind. Diese ambivalenten Gefühle, weil zum Beispiel für mich das Gefühl Geduld eins gewesen wäre, was ich vor 2 Jahren, vielleicht auch noch vor einem Jahr, Hölle, hätte mich mitjagen können, weil worauf soll ich warten? Ich bin jung, ich brenne, ich will machen, ich tue, und wenn das nicht jetzt erreichbar ist, ja, dann glaube ich, dass ich in der Sackgasse bin, nächstes Ziel, was, Promotion noch nicht mit Mitte 20 fertig, kann doch nicht wahr sein, gib mehr Gas, schaff das, worauf willst du warten? Den letzten beißen die Hunde. Und immer mehr jetzt merke ich, es ist nicht, dass es egal wäre. Ich werde dadurch nicht nachlässiger, aber ich werde mit mir sehr viel freundlicher im Umgang, indem ich mir einfach vor Augen führe, der Weg muss das Ziel sein, und dann ist es nicht schlimm, wenn der Weg lang ist. Weißt du, wenn du sagst, du läufst Halbmarathon und du würdest antreten nur in dem Gedanken, wann habe ich diesen Halbmarathon fertig und das Ziel erreicht, dann würde dir das nichts geben. Mhm. Natürlich schmerzt Kilometer 12 und Kilometer 17 nochmal viel mehr und du denkst, ach du Scheiße. Aber mit dieser Langmut, mit dem Bereitsein, ein dickeres Brett zu bohren, wirst du das überhaupt erst schaffen. Und das ist zum Beispiel für mich ein Gefühl, was ich früher verteufelt hätte und auch gedacht hätte, das passt in diese schnelle Now-Economy, Jetzt-Zeit, Gorillas, in 10 Minuten stellt dir die Lieferung vor die Haustür. Passt das nicht mehr? Es passt und es ist wichtiger denn je.
Aber wir kriegen es an jeder Stelle erzählt. Setz dir Ziele, erreiche Ziele. Das ist so positiv konnotiert, dass man gar nicht drauf kommt, dass der Weg das Ziel sein muss. Und der beste Zeitpunkt ist ja immer jetzt. Und ich glaube, das ist genauso schwer wie zu werden, der man ist, dass man den Weg genießen kann.
In wie vielen Schulen sitzen da Kids und du denkst dir, wer hatte diese Idee mit G8? Wer hatte die Idee zu sagen, dass du bitte mit 17 schon vorbereitet werden sollst auf den Arbeitsmarkt, um so schnell wie möglich ins Leben zu kommen? Lass uns noch die Wehrpflicht und den Zivildienst abschaffen, damit du schneller fertig bist. Was heißt fertig? Ja, das ist so ein Missverständnis vom Mensch werden auch an der Stelle, weil natürlich ein Studium, eine Ausbildung, überhaupt die Zeit in der Schule eine ist, die dazugehört, dass du Mensch wirst. Ich schüttel jedem mit Glückwunsch die Hand, der sagt, ich habe ein Semester länger studiert oder sogar ein Jahr. Ja, wunderbar, das ist Persönlichkeitsbildung. Die Inhalte, geschenkt, weiß jeder, der studiert hat. Ehrlich gesagt, die Hälfte hast du schon während des Studiums vergessen, die restliche Hälfte spätestens danach, du lernst den Rest in der Praxis. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass du zu dir findest ein Stück weiter und du musst nicht alle Fragen beantworten, aber wenn du das ökonomisierst und zusammenstauchst,
Wenn du nicht lernst, den Weg zu genießen und nicht so einem Ziel. Und das ist ja das, was uns gelehrt wird. Ordne dem Ziel alles unter.
Ja, ordne dem Ziel alles unter und auch dem Wachstum.
Ja.
Also es ist ja gar nicht, wenn du sagst, nö, also alles gut so. Also lass uns das mal jetzt so lassen. Wir haben so und so viele Hörer, Hörerinnen, das ist super. Und die Firma macht so und so viel Umsatz und alles gut. Und so bleibt's jetzt. Da bist du gescheitert.
Ja,
bist gescheitert. Ja. Und das ist, also auch das kenne ich vom, wenn man beim Laufen ist, ne? Eigentlich ist es ja wirklich vollkommen egal, ob man jetzt eine Minute schneller läuft oder nicht. Also das spielt auch gar keine Rolle. Und ich weiß, also dieses Ziel, Ich habe das auch noch nicht verstanden, weil wenn ich mir überlege, wenn ich in meinem Leben auf irgendein Ziel hingearbeitet habe oder auf ein, oder das kann ja auch ein, oder hingelaufen, das kann jetzt Marathon sein oder es könnte auch Urlaub sein, Berggipfel, irgendwas, dann steht man da oben und das ist eine schöne Aussicht. Aber wenn wir jetzt uns überlegen, wir erzählen nur das Ziel in unseren Geschichten.
Genau.
Wie langweilig ist das denn eigentlich? Ja, da stand ich da oben am Kreuz und habe
das unten geguckt. Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil jeder, der schon mal an so einem Kreuz gestanden hat, weiß, du stehst da eigentlich immer nur ganz kurz.
Du stehst, genau, du stehst 5 Minuten. Ja. So, dann hast du vielleicht noch was zu essen dabei und wahrscheinlich ist es aber so, dass da noch 100 andere sind und dann sagst, ja, gehen wir wieder zurück, ne?
Und das ist es. Du sitzt nicht da oben und denkst, das ist doch jetzt die Belohnung für die Plackerei. Die Plackerei war die Belohnung. Ja. Und das war dieser Buchmoment. Ich sitze da am ganz oben angekommen und Platz 1 höher ging nicht und du denkst, boah, jetzt muss doch geil hier sein, wie auf so einem Gipfelkreuz und du merkst sofort, ich könnte wieder runterlatschen, weil
echt der Weg schönes musste Bild,
das Ziel sein. Das gefällt mir auch total gut.
Was ja, vor allen Dingen, weil man weiß, man verweilt nicht lange dort.
Und wie ist es für dich als Vater dann, wenn du jetzt an deinen Sohn denkst, nimmst du das schon so wahr, dass diese habe Ziele, erreiche die, arbeite auf Ziele hin, mach sie smart, specific, measurable, achievable und ich weiß nicht mehr, wofür das R steht, also dass das schon Kinder so mitbekommen, diese Mentalität, die wir wahrnehmen?
Naja, ich meine, das so genau nicht, aber natürlich Vergleich. So, das ist schon da. Also so, ne, wie schnell liest die Lisbeth oder wo steht man so in der Rangordnung so ein bisschen und das schon. Und was ist falsch, was ist richtig, wie wird das angekreuzt? Also es steht ja nicht drunter 28 Aufgaben richtig und nur 5 falsch, und es steht ja nur 5 falsch da. So, und das, was falsch ist, wird auch noch rot angezeigt. Ne? Du siehst, kriegst das Blatt wieder und siehst dann 5-mal rot, und das ist ja dann schon viel, offensichtlich. Und das ist schon, das wird einem schon so mitgegeben, und ich muss aber auch sagen, dass uns das auch sehr, sehr schwer fällt, davon so loszukommen. Also in eine Position reinzukommen, nicht anzutreiben, sondern eigentlich, also das versuche ich gerade ganz, ganz, ganz doll, und das ist fällt mir wirklich irrsinnig schwer, eigentlich zu sagen, okay, meine Aufgabe ist, wenn wir jetzt um das Schulische und sowas, zu sagen, so, was brauchst du, damit du das gut kannst? So, du brauchst beim Homeschooling mich daneben sitzend und nicht noch parallel am Handy irgendwie businessmäßig irgendwas zu checken, sondern du brauchst mich dann dabei. Das ist meine Aufgabe. Dann mache ich das. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Also das ist, ich kann ihn nicht dazu immer, ich kann ihn nicht festtackern am Stuhl. Ich kann ihn nicht die ganze Zeit in, keine Ahnung, schlechtes Gewissen machen oder irgendwas und sagen, aber guck doch mal, der Alexander, der kann das viel besser, oder streng dich doch mal mehr an. Das ist alles nicht meine Aufgabe. Also meine Aufgabe ist eigentlich nur, sozusagen den Raum zu schaffen und nicht noch irgendwie mit einer Peitsche dazustehen und irgendwie so dieses Leistungsprinzip noch weiter anzutreiben. Weil ich glaube auch, man ist jetzt 8, das wird, also ich glaube, wenn man das lernt, eben nicht nach so einem Leistungsprinzip irgendwie durch die Welt zu laufen, wie ich das auch mache und gemacht habe, noch viel extremer, dann wird man nicht wirklich eine Zufriedenheit erleben. Also da wird man eben nicht diesen, also das ist ja eigentlich schön, wenn man so eine lange Wanderung hat und dann kommt man in Ruhe auf dem Gipfel an und dann setzt man sich hin und dann ist das Teil davon und dann geht man, sitzt man, quatscht man da mit seinen 15, 4, 100 Freunden und geht wieder runter. Das ist ja eigentlich schön. Aber nicht dieses, ich muss jetzt aber schon ein bisschen schneller und besser in der Gruppe jetzt von uns 5, da wäre schon gut, dass ich dann der Erste bin, der am Kreuz ist. So, und das fände ich eigentlich gut, wenn man das so hinkriegt. Aber es ist total schwer, weil ich das ja auch, klar, man wird überall bombardiert mit schneller und das funktioniert nicht gut.
Das ist ja die Triebfeder unserer Gesellschaft. Und das betrifft ja eben, was du über Behandlung von Depressionen gesagt hast, sowie die ganze Medizin, die ganze Berufswelt, überall, zack, 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 schnell zum Ziel.
Schnell zum Ziel, genau.
Ein kurzer verteidigender Punkt zu dieser Depressionsfrage. Ja. Wenn jemand eine potenziell tödliche Krankheit hat, finde ich schnell zum Ziel, wie bei einer Chemotherapie, wäre sehr wünschenswert.
Aber ich gebe dir auch vollkommen recht, und das finde ich, kann man auch als Kontrapunkt mal dagegen setzen. Grundsätzlich die Idee zu sagen, wir können keine tiefen psychologischen Ansätze anbieten, was ja zum Glück auch nicht der Fall ist, weil sie eben Menschen an ganz vielen Stellen doch helfen und weil es bestimmt auch andere Bereiche gibt, wo das total gut ist, dass mal Zeit da ist, dass mit Geduld an einem Thema gearbeitet wird und dass es eben nicht um so einen ökonomischen Gedanken dahinter geht. Das finde ich ist auch legitim. Das ist nur die Frage, in welchem Bereich.
Wie ist denn das bei dir? Also so, weil wir erst schon über dieses, ganz am Anfang über den Muskelkater gesprochen und auch über den Denkkater. Mhm. Und für mich zumindest ist Denken und Fühlen eigentlich was anderes. Also was nicht das Gleiche. Und jetzt denkst du ja sehr viel über Gefühle nach. Wie geht das? Wie funktioniert das? Also wo sind auch Sachen, die, wo du merkst, oh, das kann ich gar nicht richtig begreifen. Weil du denkst ja nach, du willst es ja begreifen. Das ist ja das Denken dann darüber, so wie ich es zumindest meine.
Erstmal würde ich mit der Idee brechen wollen, dass du sagst, Denken und Fühlen ist sowas ganz Unterschiedliches.
Okay.
Es sind ja erstmal Hirnprozesse, wo etwas in dir stattfindet und wirkt. Nehmen wir mal 18 plus 18. Mhm. Da könntest du jetzt einen Taschenrechner fragen oder deinen Kopf und dann wird 36 rauskommen. Und dann könntest du jetzt sagen, das ist Denken. Mhm. Habe ich irgendwie gelernt, rechnen. Was ist 36? Ist 36 Euro für eine Flasche Wein, ist das billig oder ist das gerade noch okay? Mhm. Hast vielleicht was zu feiern, ein Buch billig. Und günstig? Hat sie rechnet sowas in Gläsern auf Mallorca für Champagner. Ist 36 Minuten
warten nicht widerstehen.
Auf dem Zug, ist das lang oder kurz? Ist 36 Jahre, ist das noch jung oder ist das schon alt? Das heißt, es kommt ja unmittelbar das Fühlen ins Spiel. Und so diese Idee, uns zu betrachten, als wären wir verschiedene Systeme, ist eine, die sehr verführerisch ist, weil man als Homo sapiens ja den Anspruch hat, wir, der weise Mensch, wir zeichnen uns ja aus dadurch, dass wir denken. Mhm. Und ich halte das für eines der größten Missverständnisse, was wir unserer Spezies antun. Diese Idee, rational, geradeaus, fehlerfrei, gefühlslos, so zu funktionieren wie ein denkender Apparat, das ist eine alte Vorstellung. Die ist aber eigentlich nicht mehr vertretbar, wenn du mal anerkennst, dass uns ja in dem Bereich die sehr smarten Maschinen mittlerweile längst überholt haben. Sprich, wenn du ein menschliches Alleinstellungsmerkmal haben wolltest, überhaupt, warum auch immer du das brauchst, dann solltest du aus meiner Sicht sagen, es ist die breite Palette an Gefühlen. Das macht uns in Wirklichkeit einzigartig. Und Fühlen ist ja ein viel komplexerer Vorgang im Hirn, als jetzt zu sagen 18 plus 18. Mhm. Ne? Du kannst mit einer sehr einfachen Maschine 18 plus 18 ausrechnen. Wie willst du Liebe berechnen? Ja, und es ist ja trotzdem ein Feuern von Nervenzellen, die beide diese Konstrukte abbilden müssen. Und deswegen würde ich sehr, sehr vorsichtig sein mit dem Gedanken, da ist irgendwie ein rationales in dir und ein nicht rationales. Und vor allem sehr vorsichtig damit sein, zu sagen, das zweite ist was Schlechtes.
Gibt es ein Gefühl in der Beschäftigung mit Gefühlen von euch beiden, was ihr wohl gemerkt habt, oh, das haben wir total stiefmütterlich behandelt? Atze?
Also so wie ich es jetzt verstehe, würde ich sagen, das haben wir oft. Mhm. Dass wir
Stimmt.
ein Gefühl uns aussuchen und ohne dass wir uns absprechen, oft denken, oh, das gibt nicht viel her. Und da haben wir uns jetzt ein falsches Thema ausgesucht, dann beschäftigen wir uns mit dem Thema und dann wird das plötzlich so groß.
Bäm. Nee, ich meine das gar nicht so sehr in der Beschäftigung, sondern in einem selbst, ne? Wenn alle Gefühle echt sind, gibt es ja aber manche, wo man sagt, ah, das will man eigentlich nicht so wahrhaben. Und das stiefmütterlich behandeln, also das umarmt man nicht so sehr, das meine ich damit. Also
okay.
Bei mir ist es zum Beispiel die Wut. Dann denke ich, oh, das ist jetzt aber nicht angemessen, wütend zu sein in der heute. Also das will man ja nicht.
Wann hast du das, damit wir es mal greifen können?
Bitte?
Wann hast du sowas, damit wir es greifen können?
Wenn ich wütend bin.
Und sagst, das gehört sich nicht, das ist ja noch die zweite
Stufe. Ja. Naja, das eine ist, wenn wir wieder irgendwie, wenn wir bei der Schulsituation bleiben, dieses so wütend zu werden, zum einen, dass man es nicht dass ich es in dem Moment nicht hinkriege, da einen Raum zu schaffen, und dann werde ich wütend auf mich oder auch mal wütend auf meinen Sohn, dass er jetzt schon wieder eine super geile Ausrede hat, warum er jetzt irgendwas nicht machen will. Mhm. Und dann merke ich, dass da kommt eine Wut raus und ich merke, und ich werde auch lauter, Und dann merke ich, das geht jetzt aber nicht. Ich kann jetzt nicht, das bringt jetzt gar nichts, hier wütend zu sein, oder? Und deswegen versuche ich das irgendwie Impulskontrolle wieder nach hinten zu schieben. Oder ja, auch wenn man es, das ist mir schon lange nicht passiert, aber so mit Mitarbeitenden so wirklich zu denken, sag mal, hast du sie noch alle?
Ja.
Und es ist lange nicht passiert, gestern das letzte Mal. Nein, aber das ist, da merke ich schon, da kommt dann eine Wut raus und dann muss ich mich da auf jeden Fall hart regulieren. Und dann lasse ich diesem Gefühl keinen Raum.
Und gestattest dir das dann nicht so?
Ja.
Wenn ich das richtig verstehe.
Merke aber auch, dass ich kenne das auch bei Kindern wiederum im Supermarkt, ne? Wenn ein Kind wahnsinnig wütend ist und alles rumschreit oder in Zugfahrten und so weiter, dann ist das wütende Kind und dann sehe ich auch, ich kenne mich da auch von früher, ah nein, jetzt aber Lisa, sei ruhig und man versucht das so zu besänftigen und diese Wut nicht zuzulassen. Also
ja.
Wut wurde bei den Hishas nicht gern gesehen.
Wohin mit meiner Wut, hieß ja mal ein Buch, was ich gelesen habe. Aber ich würde in dem Fall würde ich für mich Angst sagen. Ich erlaube mir nicht so gerne Angst.
Mhm.
Weil früher, ich habe ja hier schon erzählt und auch bei uns im Podcast erzählt, dass ich so schüchtern war.
Ja.
Bis Anfang 20. Und ich habe gelernt für mich, wenn ich weniger Angst vor einer Sache habe, dann komme ich weiter. Deswegen gestatte ich mir, wenn ich so drüber nachdenke, selten Angst. Ja. Im Gegenteil, wenn ich irgendwo vor Angst habe, dann denke ich, ich muss da hingehen. Ich muss mich dem stellen. Ich muss das dadurch auflösen, dass ich mich dem stelle. Ich muss da jetzt runterspringen. Ich muss jetzt.
Ach so, du sagst gar nicht, ich lasse die Angst da, sondern ich stelle mich der und dann nimmt sie ab, wie wir wissen.
Ah, okay. Und oder
verstanden.
Was weiß ich, nachts über den Friedhof gehen.
Ja.
Ich muss das machen, weil dann geht die Angst weg.
Damit ist nicht, ne, Titus Dittmann sagte mal, die Handbremse im Leben.
Ja, genau. Und das ist so ein Gefühl, das gestatte ich mir nicht gerne, Angst zu haben. Vielleicht wäre es manchmal besser und die eine oder andere Beule wäre weniger da.
Stimmt.
Wahrscheinlich kostet mich das nochmal Kopf und Kragen.
Stirbst du dann irgendwann. Aber welche Art von Angst, da gibt es ja auch verschiedene.
Unbedingt. Kann ich jetzt nicht so differenzieren, aber mein normaler Reflex und wahrscheinlich selbst mir antrainierter Reflex ist, wenn ich irgendwo Angst habe, dann muss ich das machen.
Das heißt, das Gefühl kommt in dir hoch.
Genau.
Und dann sagst du, ich habe Angst davor, einer Person etwas zu sagen oder ich habe Angst davor.
Das ist für mich das Allerschlimmste übrigens. Da gelingt es mir am wenigsten, die Angst zu bekämpfen.
Mhm.
Wo hast du da mal was, wo du sagen willst, da hast du so eine Angst, wem was zu sagen?
Ach, das habe ich dauernd. Also ich versuche, so unangenehme Dinge, die ich eigentlich sofort sagen müsste, so lange hinauszuzögern, in der Hoffnung, dass sie sich von selbst erledigen.
Wo du sagst, das stimmt.
Ja, ich finde...
Das stimmt, wenn ich dich mit irgendwas nerve, manchmal weiß ich, ja, tue ich das, dann sagst du mir das nicht, sondern ja, mache ich, kümmere ich mich und ich weiß schon. Wird einfach aussitzen. Du hast recht.
Ja,
und das geht natürlich. Du sagst, nerv mich nicht.
Hand in Hand mit meiner Harmoniesucht.
Ja.
Die ja nur eben der Ausdruck dafür ist, dass ich Dinge dann lieber verschweige in der Hoffnung, dass sie sich von selbst auflösen, weil ich Angst davor habe, das so zu benennen.
Da stellt sich der Angst dann nicht.
Genau. Und da fällt es mir echt schwer. Und das ist für mein Umfeld manchmal auch nicht einfach, weil sie gar nicht immer genau wissen, woran sie sind. Weil wer mich kennt, so wie du ja jetzt auch, weiß, wenn es unangenehm ist, dann verschweigt er mir das erstmal.
Und darf ich dazu noch was fragen?
Bitte.
Das Unangenehme ist das dann, dass man dich dann blöd finden könnte, weil du der Vermittler der Botschaft bist? Oder?
Wahrscheinlich kommt das da ja nicht zu genügen. Da hat ja jeder von uns spezielle Nischen, wo er meint, nicht zu genügen und das bei mir dann durch solche Sachen eben.
Welches Gefühl ist bei dir?
Ich würde es andersrum sehen und zwar stiefmütterlich behandeln heißt für mich auch ein Gefühl zu haben, mit dem du einfach falsch umgehst, was du aber nicht unbedingt einfach nur selten hast, sondern auch andersrum, zum Beispiel bei mir. Neid eins ist, was ich immer mal wieder habe und mich darüber sehr ärgere und mir wünschen würde, damit anders umzugehen. Es gab mal so ein Interview, ich meine, es war ein Interview, wo Klaas Häufer Umlauf gesagt hat, in dieser Medienwelt gönnen sich die Leute das Schwarze unter den Fingernägeln nicht. Wenn du mit ihm, mit Atze rumhängst, merkst du sofort, das trifft auf ihn nicht zu. Und das ist was total schön ist, das festzustellen. Gönnt jedem alles, hat kein Neid. Und das mittlerweile, am Anfang war ich da skeptisch, glaube ich, das auch wirklich komplett. Aber ich merke bei mir selber so, dass ich dann denke, ah, wieso kriegt jetzt irgendjemand dieses, jenes, solches, einen Auftritt da mit seinem Buch, aber ich nicht, da einen Sendeplatz für irgendein Thema, aber wieso habe ich das nicht? Ist diese Person so viel besser? Und dann, anstatt zu sagen, ey, freu dich doch, das ist doch toll, ist doch schön und vielleicht kennst du die Person auch noch, bist irgendwie gleichzeitig mit der gestartet in diesem ganzen Zirkus, merke ich dann manchmal, dass ich da Neid habe. Und da ärgere ich mich wirklich über mich, weil Neid ist etwas, wenn ich die positive Seite daran suche, die anspornen kann, die dich vorwärts treibt, ein Role Model zu haben, jemand, den du nacheiferst, auch wenn das vielleicht ein kritischer Blick auf diese Person ist, das kann was haben. Aber wenn du eh schon wie ich da eher ein bisschen überreguliert bist, sage ich, ist das was total Toxisches und das würde ich gern weniger haben.
Mm. Mir hat mal jemand gesagt, leider durfte die Sendung nicht ausgestrahlt werden.
Ach, das kommt vor?
Das kommt
hier, also im Hotel Matze.
Ja.
Moment, da musst du uns ein bisschen was mehr zu sagen. Da kommt ein Gast hier hin, alles ist aufgenommen und dann sagt man nachher, darf nicht ausgestrahlt werden?
Ja.
Weil? Also ganz grob? Kannst nichts zu sagen.
Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht.
Ach so, du weißt es nicht?
Nee, weiß ich nicht. Nee,
da ruft irgendjemand ein Management dann an und sagt...
Da ruft das Management von Arzt an und sagt dann... Nein, null. Nee, ich hatte es mit der Sängerin Lea tatsächlich. Aber ich kann dir nicht sagen, was der Grund ist. Weiß ich nicht.
Krass.
Ja. Und da sagte sie aber, und das fand ich sehr, sehr schön, weil da haben wir auch über Neid gesprochen, und sie sagte, dass ihr mal gesagt worden ist, wenn sie auf eine Person oder auf eine Sache, die eine Person macht oder hat, neidisch ist, dann muss sie auch auf die komplette Person neidisch sein. Und willst du wirklich das komplette Leben dieser anderen Person haben? Und das fand ich einen total guten Gedanken eigentlich.
Und ja, weißt du, wo dieser aber auch einen Pferdefuß hat, dieser Gedanke? Anstatt dann mit deinem Neid zu versuchen umzugehen, suchst du jetzt die Probleme dieser Person.
Ach so.
Und redest dir das schön, aber der wird auch Probleme in der Beziehung haben. Wenn er so viele Fernsehsendungen macht, wie soll der noch privat? Und das, finde ich, hat wieder Thema Kinder und Schule, was Vergleichendes, wo es doch eigentlich schöner wäre, wenn du mal ehrlich zu dir selbst bist und sagst, warum hast du dann Neid und tut das Not? Gibt dir das was? Was auf dich selber betrachtend, was würde jetzt vielleicht mal anders laufen müssen, damit du diesen Neid nicht hast als negatives Gefühl und auch als ein Gefühl, was dich hier versucht zu treiben, obwohl du sowieso schon viel zu getrieben bist.
Würde ja auch eben dazu gehören, zu werden, der man ist. Und das ist so schwer. Ne? Also die drei Sachen, die wir hier gerade genannt haben. Es ist schwer, das zu überwinden, weil es so in dir drin steckt.
Und es gibt dazu eine super spannende Stelle, weiß ich, aus einem Gespräch, was du geführt hast, Matze, mit Wolfgang Job, übertitelt mit Über Illusionen. Da sagt er, ich lese es mal vor in seiner Biografie, ich kann nur tun, was mir wie von selbst gelingt und gelingt mir etwas, bin ich froh darüber. Konflikte, die Künstler zu Künstlern machen, halte ich mir in meiner Arbeit vom Leib. Mit allen Mitteln bin ich der, der ich bin. Und dann sagst du, ich lese ihm diese Stelle vor und er nickt stolz. Ja, weißt du, das stimmt wirklich sehr. Es ist wichtig für mich, immer zu wissen, das bin ich.
Ja.
Und als ich das gelesen habe, hatte ich so viele Fragezeichen im Kopf, dass mich jetzt total interessieren würde, wie du ihn da wahrnimmst. Ist das tatsächlich so und hat der uns irgendwas voraus oder macht der Fragezeichen dicht, wo wir sagen, da gucken wir lieber nochmal hinter die Tür?
Also,
um dir schon mal den Teppich zu legen, immer wenn es um Wolfgang Job geht und Leute, die ihn schon interviewt haben, da wird immer gegrinst und Matze grinst jetzt auch.
Wirklich?
Ja.
Ja. Wirklich? Okay. Also bei ihm, ich finde, was ich festgestellt habe, und das meine ich nicht nur mit Wolfgang Job, sondern weil wir es jetzt hier schon so das eine oder andere Mal, jemanden, ob das einem selbst ist oder den Eltern oder wie auch, gerecht zu werden.
Ja.
Und bei Job, aber auch bei Sabine Rückert zum Beispiel von der Zeit oder auch Udo Walz, der verstorbene Friseur, da habe ich gemerkt, die sind viel mehr bei sich. Die wollen es gar niemandem mehr unbedingt gerecht machen. Die schaffen irgendwie, die sind, also Job ist ja, ich habe den angefragt und wir haben drei Termine verstreichen lassen und den ersten, den haben gesagt, ich habe heute keine Lust. Und das fand ich,
das fand ich, das fand so ich geil,
super
oder?
Gut.
Ja, aber, ich, ja.
Das ist perfekt und genauso mit Walz. Wir haben uns ja überhaupt nicht verstanden beim Gespräch zum am Anfang. Der hat mich nicht beachtet und hat gesagt, deine Fragen sind doof. Und hat immer aus dem Fenster geguckt. Und dann, erst als ich es dann angesprochen habe, gesagt, okay, dann hören wir jetzt auf, bringt ja nichts. Und meinte, ja, bringt nichts. Und dann haben wir uns aber irgendwann verstanden und dann ging es auch. Und ich merke eher, ich habe immer gedacht, ich schieb's ein bisschen dem Alter zu, ja. Ehrlich gesagt. Und auch bei so einem, beim Wolfgang Job habe ich so das Gefühl, der ist so, der tickt dann irgendwie die Uhr nach dem Motto, was soll ich jetzt hier irgendwie Zeit verschwenden mit irgendetwas, was ich gar nicht bin, und irgendwas versuchen, sondern ich habe heute einfach keine Lust auf das Interview und dann sage ich das auch. Warum? Es bringt ja nichts.
Ist es denn dann für euch so, dass ihr sagen würdet, ab einem gewissen Punkt kann man Fragezeichen zumachen und sollte sich festlegen? Ich habe ja bei dir, Atze, wirklich das Gefühl, wenn ich mir dich so aus deinen Erzählungen in meinem Alter vorstelle, dass du ein anderer Mensch warst.
Ja.
Dass du jetzt so arriviert da sitzt, fest im Sattel und mit mir so Sachen besprichst, wo man denkt, das wäre vor 20 Jahren, 30 Jahren nicht denkbar gewesen.
Ja.
Ist so?
Ja.
Aber du hast aber auch, glaube ich, das Gefühl, also und das habe ich bei Job zum Beispiel oder bei Rückert habe ich das auch gehabt, dieses, man ist jetzt irgendwie nochmal mehr da. Man ist mehr der man ist, als jetzt vor 20 Jahren. Und das Gefühl vermittelst du ja auch. Also du bist ja nicht irgendwie, also du schlängelst ja nicht rum und bist dir unsicher, was du jetzt sagst oder nicht. Es war vollkommen klar, es gibt nur eine einzige Tür, die ist geschlossen auf diesem Langflur und das ist das private Privatleben und der Rest ist offen und da bist du dir sicher und da warst du dir vorher, also allein als wir drüber gesprochen haben, Steine in künstlerisch in Fluss werfen oder in See werfen, das da warst du dir, oder könnte ich jetzt auch Nietzsche zitieren, das machst du jetzt vollkommen, als würdest du nichts anderes machen seit 20 Jahren.
Das stimmt ja auch. Nein, aber es ist klar, natürlich habe ich mich verändert. Ich habe mich auch in den 2 Jahren verändert. Und
aber ist das ein Gefühl des Angekommenseins mehr in der Mitte?
Ja, doch, das ist ein sehr schönes Gefühl. Gelassener zu werden, mit sich selber mehr ins Reine zu kommen, die Fehler und Schwächen, die man hat, auch zu akzeptieren und nicht das Gefühl haben, dass die ganze Umwelt reagiert jetzt allergisch darauf. Also, dass ich mal irgendwann sagen könnte, ich komme heute nicht, ich habe keine Lust. Da ist, ich weiß nicht, ob ich so alt wäre. Das ist
schon heftig.
Da bin geil. Da ist der Oriental in mir, glaube ich, zu höflich und zu harmoniesüchtig.
Ja,
also ich wünschte, ich würde irgendwann so weit kommen, dass ich mal sagen könnte, nö, ich habe keine Lust.
Aber du musst ja mal denken, wenn er mir dann erzählt, ich habe heute, weiß nicht, was hast du gesagt, 4-5 Stunden ganz normale Sachen gemacht. Irgendwie aus dem Supermarkt Sternanis besorgt, um Ketchup aufzukochen, irgendwelche Versicherungen geklärt. Du hast gesagt, das sind so ganz normale Sachen, die wir alle Normalsterblichen nicht im Atze-Universum sowieso jeden Tag machen müssen, hat er immer gemacht. Und dann habe ich gedacht, guck mal, da habe ich mich im ganz stolz, Kleinen, ja, durfte es so sein, im ganz Kleinen habe ich mich so wiedererkannt, weil ich so dachte, wie viele Sachen versuche ich dann so outzusourcen und so wegzugeben in dem Gedanken, ja, dann kannst du mehr schaffen und mehr machen und konzentrieren. Warum soll ich jetzt mir was kochen? Ich hole mir schnell was, dann kann ich länger am Buch schreiben. Wenn doch der Weg irgendwie das Ziel sein soll, dann muss doch das auch schon Spaß machen. Und dann weißt du wahrscheinlich am Ende, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, das habe ich jetzt in der Pandemie gelernt, dann macht das mehr Spaß zu kochen. Auch wenn ich es noch immer scheiße kann, aber in der WG halt so ein bisschen der Sous-Chef in der Küche bin, der abspült, der schnippelt, der den Salat schon mal wäscht.
Ey, super, ne? Abwasch, aufräumen, schnippeln. Das ist ja für mich früher so weit weg gewesen wie der Mount Everest. Oder jetzt nach dem Umzug hat meine Perle mir gezeigt, wie man Schränke auswäscht. Ich komme ja aus dem Frauenhaushalt und ich bin total verzogen. Ich musste nie irgendwas machen zu Hause. Nichts. Null. Das war wirklich, und das klingt ja alles übertrieben, aber ich bis vor 2 Jahren war ich doch, klar war ich mal im Supermarkt, weil es nicht anders ging und ich musste irgendwie, ich war sogar mal im Aldi, gehe ich allerdings nie wieder hin, das hat mir nicht gefallen, das geht gar nicht. Und diese, das ist so, alle sind so ernst da drin.
Und nirgendwo, du weißt nicht, wo der Veuve Clicquot Champagner steht.
Nein, aber ich hatte, das ist eigentlich ganz lustig, weil Till Hoheneder macht bei sich in der Familie den Einkauf, der ist eigentlich der Hausmann da.
Ja.
So, und der hatte immer schon so Gags geschrieben, wo die Marke Mümmelmann Yachtbitter drin vorkam. Das ist quasi der Jägermeister von Aldi. Und ich habe gedacht, der hat sich das ausgedacht. Der Mümmelmann, ja. Oder es gibt einen Whisky, ich glaube auch von Aldi, sonst Lidl, der heißt Queen Margot. Ich meine, das klingt doch wirklich, als hätten sich das die besten Autoren Deutschlands ausgedacht, oder? So, auf jeden Fall, ich bin in dem Aldi und sollte irgendwas fürs Grillen, für einen Kumpel besorgen. Und sehe so einen Eimer, so einen kleinen Eimer mit Kartoffelsalat. Und guck da so drauf und denke, ich war davon ausgegangen, so ein Eimer Kartoffelsalat kostet 20 Euro. Da stand da aber 1,59 und da habe ich gleich 10 Stück gekauft.
Alle eingefroren?
Nee, ich habe die einfach mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wo die gelandet sind.
Du bist so heftig.
Und dann habe ich versucht, an der Kasse noch so einen Gag zu machen, aber alle sind ja total im Stress da. Ne? Alle wollen sparen und die Kassiererin wollen fertig werden. Und dann habe ich so den Kartoffelsalat aufs Band gestellt und habe zu den beiden Kassiererinnen gesagt, los, wir machen ein Wettrennen. Und kam überhaupt nicht an. Und, da habe ich mir auch geschworen, da gehe ich nicht wieder hin. So, dann gab es den Moment, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, jetzt wird's langsam zum Comedy-Podcast. Eine Anekdote reiht sich an die andere. Ich habe eine Gala gespielt, Töne war dabei und es gab Schlüsselanhänger, wo so eine Art Münze drin war.
Einkaufswagen.
Ja, nee, das wusste ich ja eben nicht. Und Töne sagt, findest du schön den Schlüsselanhänger?
Bist so heftig.
Weißt du denn, wofür dieses runde Teil ist? Nee, aber sieht gut aus. Es kommt in den Einkaufswagen. Ja, wie ein Einkaufswagen? Kauft man den dann oder was? Nein, man muss einen Einkaufswagen auslösen. Und jetzt gehe ich doch selbst E-Center von Edeka, da Rindermarkthalle.
Das feier das jetzt bitte
das
nicht
ist so sehr, groß, dass du siehst jetzt die
Erdkrümmung. Einkaufen gehst.
Nein, aber ich finde, es ist so schön, einkaufen zu gehen.
Ja, hinterfrage den Weg dahin, würde jetzt der Nietzsche dir an den Kopf werfen, dass du nicht weißt, wozu dieser Ding am Schlüsselanhänger ist. Ist ja Wahnsinn. Ich denke gerade, wie viel solcher Promis wie du werden rumlaufen? Wie viele Jobs und Verona Poz und ähnliche werden sowas nicht wissen?
Aber der Edeka in Havestehude in Eppendorf, das ist ja quasi das Monaco von Hamburg, die haben schon wieder diese Ketten gar nicht mehr, weil man von der Ehrlichkeit der Einkaufenden ausgeht.
Da bist du falsch informiert. Die haben mittlerweile so ein raffiniertes System, dass die per Magnetinduktion im Boden eine Bremse haben, wenn du über die Schwelle fährst. In Neukölln haben die das jetzt auch beim
Aldi. Aber nicht in Eppendorf.
Ja gut.
Da empfinden die Leute das, glaube ich, als lästig, das Ding mitzunehmen.
Aber du beobachtest das nicht als ein Alltagsding, sondern einfach, das kommt jetzt so.
Ja. Also wir haben eben über die Pandemie gesprochen. Jetzt gab es natürlich auch mehr Zeit dafür. Ja. Ich bin mehr zu Hause, eben nicht auf Tour.
Und warum ist dir das jetzt aber auch wichtig? Ich meine, du feierst das ja so ab. Jetzt,
total. Ne?
Also das ist teilweise vielleicht, nehme ich mal an, könnte es ein Bühnenprogramm oder irgendwas werden. Ne?
Dann kommt wirklich keiner mehr.
Aber warum ist dir das jetzt wichtig?
Dieses normale Leben gefällt mir so gut. So dieses erfüllte Sehnsucht im Normalen.
Ratet mal, was mir die Chefin der Charité-Psychiatrie zum Thema depressive Stimmung, niedergedrückt sein und jetzt versuchen, sich da rauszuholen, geraten hat.
Schrankwischen?
Ey, pass auf. Eine Nacht wach bleiben. Du musst versuchen, eine Nacht komplett wach zu bleiben. Du bleibst einen Tag komplett wach, bleibst eine komplette Nacht wach und den nächsten kompletten Tag. Und in dieser Nacht, damit du nicht abschmierst, suchst du dir Kleinigkeiten, die dir irgendwie Struktur geben. Zum Beispiel deinen kompletten Schrank ausräumen und alles mal falten und sortiert nach Farben wieder reinlegen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich das ist überhaupt keine Comedy, sondern ich bin manchmal frappiert davon, wie einfach diese kleinen Dinge sind, die offenbar uns gut tun mittlerweile, was uns doch zeigen sollte, wie absurd diese Welt geworden ist in deinem Promi-Status vielleicht von damals noch oder auch heute ja noch, aber nochmal krasser.
Wir müssen da, glaube ich, auch, ich bin kein Promi.
Nicht gefühlt. Genau, das weiß ich.
Ich habe mit dieser Welt auch gar nichts zu tun.
Weiß ich
leben wirklich. Im normalen Umfeld, immer schon. Nur wenn du, das weißt du doch selber.
Nein,
wenn du viel auf Tour bist,
total.
Dann machst du keine normalen Sachen mehr.
Du hast ja
ich bin ja gefühlt ein Leben lang auf Tour und wenn du 300 Jobs im Jahr hast, dann machst du keine, du bist im Hotel, alles wird dir abgenommen.
Nee, nicht, dass du jetzt auch falsch verstanden hast. Ich meine, das ist überhaupt nicht vorwurfsvoll. Ich weiß auch genau, was du gerade beschreibst.
Ich will nicht, dass du mich größer machst, als ich bin. Ich bin kein Promi.
Okay, So, aber in diesem Status, wo du dann so eine Kleinigkeit machst, können wir da jetzt drüber lächeln und sagen, was soll jetzt Schrank ausmisten bringen? Es bringt aber was. Mhm. Und es ist so absurd in dem Kosmos, ja, in dem du lebst, ob du Promi bist oder jemand sagst, ich muss machen, tun, schaffen bei uns in der Firma. Ob du einfach nur Mutter oder Vater bist und sagst, ich muss hier tolle Eltern sein und einen coolen Instagram-Account noch pflegen, indem ich versuche, mir so eine kleine dänische Design-Möbel Plattform aufzubauen für meine 45 Quadratmeter Wohnung. Da sind ja alle, jeder hat so seine Themen, ne? Und wenn du dann sagst, ey, da trete ich mal raus und nehme so Kleinigkeiten, ob das um den Müggelsee wandern ist oder joggen ohne Uhr oder den Schrank ausräumen, warum machen diese Kleinigkeiten so viel mit uns? Ja, weil der Rest drumherum so dermaßen absurd ist, dass die Kleinigkeiten reichen. Und das finde ich krass.
Darf ich mal was sagen? Weil ich glaube sogar, ihr werdet zustimmen. Und gerade du als Interviewer, der verschiedenste Leute hier sitzen hat. Es muss nicht jetzt aufs Jahr genau so sein, aber bei Männern ist das so, mit 50 verändern die sich oft sehr. Und ich weiß noch, als ich 50 wurde, da habe ich die Wochen vorher schon gesagt, mit mir macht das gar nichts. Ich habe einen Job, der mir Spaß macht, ich für ein schönes Leben, mit mir macht das gar nichts. Dann war samstags, war die Party. Mein Vater hat mir noch gesagt, Junge, nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Und montags fing ich an zu grübeln. Ich gedacht habe, Moment, also dieses berühmte Zentimetermaß. So viel hast du jetzt, so viel kommt noch. Und das führt zu einer Veränderung tatsächlich im Denken und vielleicht auch zu einer Lässigkeit gewissen Dingen gegenüber, um da jetzt nochmal wieder drauf zurückzukommen, dass du denkst, ach komm, das ist ja jetzt auch egal, du hast ja, zum ersten Mal wurde mir klar, mein Leben ist endlich.
Das ist dir erst mit 50 so richtig
sagen? Ja, so richtig. Und und ich beobachte das bei vielen Freunden, Bekannten, auch Kollegen in der Branche, sehe ich, dass so mit 50 so ein Grübeln kommt. Mhm. Und im günstigsten Falle irgendwann eine Lässigkeit. Aber viele drehen dann auch nochmal so ein bisschen durch.
Und da kommt die Maschine und das Tribal-Tattoo und die 25-Jährige. Mhm.
Und die, was weiß ich, 125 Kilo auf der Handelbank.
Genau, ja.
Wo man dann ein halbes Jahr beim Orthopäden jeden Donnerstag verbringt.
Ja, deswegen, also ich glaube, das ist, also wahrscheinlich ist es das, ne, da sind wir hergekommen, warum ist man, gelingt es jemandem wie ein Job irgendwie einfach straight zu sein und sagen, ich habe heute keinen Bock oder ich versuche mit allen Mitteln der zu sein, der ich bin.
Vor einiger Zeit hatte ich für, ich glaube, 6 Wochen einen Segler geschartert und habe alle möglichen Freunde, gute und erweiterten Freundeskreis eingeladen, mal eine Zeit mitzufahren. Die waren dann 2 Tage da, einige waren auch 10 Tage da. Aber fast alles Männer. Und überwiegend erfolgreiche Männer, überwiegend Unternehmer, die dann jetzt so mit über 50 dann sich schon mal die Zeit nehmen, aufs Boot zu kommen und sagen, die Firma läuft fast besser, wenn ich nicht da bin. Mhm. Und ich habe jedem immer die Frage gestellt, so beim Bier dann auch vor Anker, wo man ja auch lässig sein kann. Was macht dir wirklich Spaß im Leben? Jetzt kommen wir nicht mit Familie und Kindern und so, das ist ja klar. Was macht dir wirklich Spaß im Leben? Und wie die dann alle gegrübelt haben, teilweise tagelang. Was macht mir denn eigentlich wirklich Spaß im Leben? Wahnsinn. Und ich habe dann immer gesagt, ich sag dir jetzt mal, was mir Spaß macht. Mit Kumpeln abzuhängen, also Männern wie Frauen, einzutrinken und die Welt untereinander aufzuteilen. Also einfach nur so über Gott und die Welt zu reden, meine ich damit, zu philosophieren. Und dann waren die meisten so erleichtert, dass ich so ein einfaches Ding nur gebracht habe. Einfach nur abhängen, reden und ein Bierchen dazu trinken.
Ja.
Dass sie fast alle eingeschlagen haben und gesagt haben, ja, stimmt, das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Mache ich viel zu selten, aber macht mir wahnsinnig Spaß.
Was ist bei dir, Leon?
Also ich muss persönlich sagen, wenn ich merke, bei diesen wissenschaftlichen Studien durcharbeiten, das klingt jetzt sehr nerdig, aber wenn dann so ein Klick nach dem anderen kommt und du plötzlich merkst, aus 1000 Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen ergibt sich so ein Puzzle.
Du bist ein Nerd.
Nee, aber dann
du bist dann mein Vorzeige, Nerd.
Ja, okay, danke.
Durch dich krieg sogar ich so ein bisschen ein leichtes, nerdiges Image und ich genieße das.
Ach, der Wissenschaftler Herr Schröder kommt.
Ja, nein, aber dass er sich mit mir abgibt, das wertet mich ja schon mal auf.
Das finde ich jedenfalls geil.
Was ist es bei dir?
Genau.
Genau das gleiche wie bei dir, Arze. Also dieses Rumhängen, irgendwo sitzen, labern,
also mein Freund Dirk sagt immer Laber-Yoga.
Ja, sehr gut.
Das finde ich total geil. Irgendwie irgendwo einfach rumhängen und quatschen. Und ich mag das so ein, also Welt aufteilen, ist es bei dir, bei mir sind es so ein bisschen Gedanken aufteilen. Und so aufteilen, dass da bestenfalls ein paar neue rauskommen und auch ja. so bei mir selbst und so dieses, keine Ahnung, Erkenntnisgewinn oder auch einfach, also dann, da wird's sozusagen, da geht's in die Leon-Nerd-Ecke sozusagen. Man will jetzt irgendwie noch was Neues lernen und das Panoramafenster soll noch weiter auf. Und manchmal ist es aber auch wirklich absoluten Quatschreden.
Ja.
Der wirklich richtig sinnlos ist.
Ja.
Passiert aber, das muss ich sagen, auch in den letzten 2 Jahren immer weniger. Ich merke, also ja. Es gibt ja dieses Buch von Martin Suter und Stuttgart Barre, alle sind so ernst geworden.
Ja.
Und das stimmt wirklich.
Es ja.
sind alle
ja.
haben so eine tiefe, also das, bei mir ist es natürlich auch immer so ein bisschen, so man erwartet bei mir auch immer das tiefe Gespräch.
Ja.
Also das ist
stimmt.
Da kann jetzt nicht irgendwie, ich kann jetzt nicht den Schenkelklopfer, das ist, ne? Aber ich merke auch, dass das alles, also wenn man sich auch Fernsehsachen und so weiter anguckt, wie tiefgründig Sachen werden und Podcasts und so, es geht ins Eingemachte und die Leute sind viel mehr ernst.
Und ist das was, wo du sagst, das ist dann was, wo du dir stiefmütterlich im Umgang mit vorkamst und jetzt sagst, gut, dass das so ist, endlich gehen wir da mal dran und ich genieße das auch oder nimmst du das auch als belastend wahr?
Ich bin ja so groß geworden mit Tokotronic, im Zweifel für den Zweifel.
Jo, überragender Song.
Und also so ist protestantisch, ziehe ich meine Kreise, ne? Also ja. Und so bin ich, also es ist ja alles ist irgendwie.
Das finde ich jetzt deswegen interessant, weil ich finde, man dich von außen anders wahrnimmt, vielleicht als Zweifler, als Skeptiker, aber es gab einen Artikel über dich in der Welt, wo ich mir drüber geschrieben habe, Methode Atze, Fragezeichen. Der war betitelt mit, er durchschaut die Millennials wie kaum ein anderer. Dann sitzt du da so lässig in so einem Einkaufswagen und hast so ein tiefsinniges Lächeln drauf. Und dann haben die hier geschrieben, die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts sind die Dekade des unauflöslichen Widerspruchs. Die Menschen wollen weniger arbeiten und mehr verdienen. Mehr Freiheit einerseits, mehr Sicherheit andererseits, im Job wie in Beziehung. Sie wollen das offensichtlich Unmögliche. Und dann kommst du, so wird das hier weiter beschrieben, und verstehst das.
Mhm.
Wo ich mich von außen gefragt habe, ist, also hast du so eine Methode, wo du dann derjenige bist, der dieses Zweifeln ausräumt, der dieses im Zweifel für den Zweifel uns allen, die wir das eigentlich nicht mögen, ja zu zweifeln, etwas ja ein unangenehmer Zustand, der uns das abnimmt durch diese Gespräche, durch die Tiefe und in sich selbst, aber eben hinter der Fassade doch noch hat? Oder ist es gerade die Methode, Matze, zu sagen, ey, pass mal auf, ich bringe meine eigenen Zweifel hier rein und zeige die auch öffentlich und kläre dann in Gesprächen so viel, wie ich davon klären kann?
Also es ist gar nicht, also Methode ist mir zu methodisch. Ich merke manchmal an manchen Stellen, dass ich selber, letzte Woche habe ich hier Caroline Herfurth interviewt und wir waren total quatschig drauf. Also so richtig, wir standen da draußen, haben unseren Corona-Test gemacht und das war total lustig. Und ich hatte hier aber so einen Zettel voller ernster Fragen. Und dann saßen wir uns so gegenüber und ich bin dann auch in meinen Hotel-Matze-Modus. Also ich habe dann so meine ernsten Fragen und ich habe aber gemerkt, irgendwie, ich bin dann aber auch so bei meinem Stiefel geblieben. Und da habe ich aber gemerkt, ja, ich hätte am Wochenende habe ich es gehört nochmal, das Gefühl, ich ist ein cooles Gespräch und sie sagt echt schlaue Dinge, aber man merkt eigentlich, wir hätten eigentlich die ganze Zeit Quatsch reden müssen. So, das wäre irgendwie angemessener gewesen, unserer beider Stimmung eigentlich.
Ja.
Und da habe ich mir so gemerkt, okay, nee, ich muss das wirklich wieder viel, viel offener machen und muss da auch, dass es auf keinen Fall eine Methode ist. Es gibt ja auch viele Leute, die nicht hierher kommen, weil sie Angst haben vor einem Sehensstriptease oder irgend sowas. Und das muss es aber auch gar nicht sein. Am Ende sind es ja Gespräche. Und ich glaube, was ich aber immer wieder versuche zu zeigen und was auch, glaube ich, ganz viele Gäste immer wieder bestätigen, ist eben diese Ambivalenz zwischen, man will Freiheit und Sicherheit. Man will das eine und das andere. Und das ist eigentlich, und dass man das irgendwie aushalten muss, darum geht's eigentlich jetzt in der aktuellen Zeit. Wir haben so viele Möglichkeiten, aber
eigentlich müssen wir uns beschränken, damit wir die Welt nicht kaputt machen.
Im Weltartikel steht ja, du verstehst das.
Mhm.
Und das würdest du auch unterstreichen.
Ich würde sagen, ich verstehe das, weil ich das, ich kenne das Gefühl, ich habe früher mal gedacht, ich muss mich irgendwie entscheiden für Freiheit oder Zugehörigkeit, für dies oder für jenes, für Erfolg oder nicht Erfolg, also so, dass man muss sich nur entscheiden und dann hat man ein Ziel und dann geht man dahin. So, ne, das, was wir erst schon hatten. Und ich finde eigentlich nicht, dass man sich entscheiden muss für eine Seite oder für eine Sache. Man kann an einem Tag so richtig durchziehen und versuchen, der Beste, die Beste in irgendwas zu sein und am nächsten Tag sagen, weißt du was, heute nicht, okay. Heute fühle ich mich nicht so.
Und heute habe ich keine Lust.
Heute habe ich keine Lust, ja. Und das auch zu erlauben, auch zu sagen, heute habe ich mal keine Lust. Und das muss ich mir dann, deswegen dieses Caroline Herford, auch erlauben zu sagen, ich habe hier zwar so meine tiefen Fragen zum Potenzial und wie ist man schön und nicht schön, aber eigentlich können wir auch über was völlig, können wir richtig ein schönes Bananengespräch führen. Und das ist genauso viel wert, wenn das ein ehrliches Gespräch ist, kann das ja auch, also du, Atze, bist ja Humor sozusagen, Comedian, das kann ja auch was, also so richtig, richtig lachen, hat ja genau den gleichen Effekt und eine gleiche Offenbarungsmöglichkeit wie ein sehr, sehr tiefes, trauriges Gespräch, finde ich. Würdest du dem zustimmen oder?
Muss ich kurz drüber nachdenken. Grundsätzlich sind ja solche Sachen ähnlich wie Liebe und Hass. Mhm. Wahrscheinlich immer von derselben Quelle gespeist. Mhm. Deswegen stimmt es ja wahrscheinlich. Ja. Ja, würde ich zustimmen.
Hier passiert gerade was ich mich schon gefragt habe, ob das passieren würde und was ich gerade so wahrnehme, was ich mir schon auch ein bisschen bei dir gedacht habe. Man hat das Gefühl, also ich habe dir jetzt was gefragt und es war ja jetzt auch keine ganz einfache Frage und dann stellst du aber schon die Gegenfrage und wir sind weg, sofort weg von dir und wieder bei Atzes Metier. Du bist der Frager, es ist klar, wir sind ja auch hier bei dir im Haus, aber ich will nochmal bei dir bleiben, weil ich das so spannend finde. Diese Methode, Matze, von der du gerade eben gesagt hast, das wäre dir zu methodisch, die willst du eigentlich nicht so sehr haben.
Ja.
Das muss ich unter einen Hut noch kriegen mit dem Vorwort von deinem Buch, wo du beschreibst, ich bin dann aber auch losgezogen, als mir irgendwie klar wurde, ich habe Lust, so einen Podcast zu machen, habe mir die amerikanischen Vorbilder reingezogen. Mhm. Welches Equipment haben die ganz genau? Ich versuche das nachzubestellen. Ich habe mir Stimmtraining besorgt. Ich habe mir Fragetechniken überlegt. Ich habe mir überhaupt Fragen überlegt. Wenn man hier hinkommt, merkt man, du weißt immer von deinen Gästen gefühlt alles. Du hast die ganzen Interviews auf dem Radar und nicht das Buch nur mal angelesen, sondern du hast es auch gelesen. Das ist ja schon eine Methode, auch wenn man es vielleicht nicht so nennen mag. Es hat ja etwas sehr methodisch organisiert Vorgehendes und es hat vor allem etwas sehr Stringentes und Fleißiges. Wie passt das dann zu dieser Ruhe ausstrahlenden, völlig in sich ruhenden Person, die ich finde, die man aus dir raushört und wo ich jedes Mal übrigens, wenn ich ein Interview irgendwo gebe, denke, red so wie Matze Hilscher, dann wirkst du gelassen und entspannt und dann sagen die Leute mir das auch, ey, du wirkst so gelassen und ich denke, ja, innerlich tobt's aber und ich frage mich, ist das bei dir auch? Gibt's hinter diesem Matze, der hier so ruhig und gelassen sitzt und stimmtrainiert redet, diesen Wahnsinnigen, der sagt, ich muss ein Stimmtraining machen und ich brauche geile Fragen und ach scheiße, das Interview mit Herford war jetzt nicht so gut? Ist der da und tobender, als du hier wirkst?
Na, jetzt in dem Moment gerade jetzt nicht, zum Beispiel. Also jetzt, wenn wir jetzt hier sitzen und auch eigentlich in den, es gibt also von den vielen, vielen Gesprächen ganz wenig Momente, wo ich dann eher so dachte, oh Mann, jetzt bin ich irgendwie ungelenk oder irgendwie sowas. Aber ich habe das ganz oft davor so, also dass ich mich dann so reinfräse in so Sachen. Und und bei mir ist es eine ganz, ich war wirklich sauschlecht in der Schule. Also wirklich, und dann auch immer wieder damit konfrontiert zu werden, du bist schlecht, du kriegst das alles nicht auf die Ketten und so weiter und so fort, hat bei mir, glaube ich, dazu geführt, dass ich da so sehr strebsam bin. Und das ist es eher dann vorher, dass ich mir so viel, ich denke dann immer, nee, das also musst du jetzt auch noch echt lesen. Also es wäre schon auch wichtig, da jetzt nochmal die Podcasts zu hören und so weiter. Und dann habe ich das aber, und jetzt habe ich mir aber so ein bisschen ich stopp das ein bisschen mehr. Also ich grenze das ein bisschen mehr ein, um da nicht irgendwie, ich habe früher wirklich zu viel mich vorbereitet. Und dann ist es auch zu blöd. Und dann aber, dann habe ich, weiß ich so, das habe ich eine Sicherheit und die stellt sich dann irgendwann ein. Also meine Sicherheit stellt sich eigentlich ein, wenn ich so drei Seiten voll habe mit Fragen. dann stellt sich bei mir, also dann habe ich so einen Faden, dann weiß ich, wo es ungefähr lang geht. Und dann ist so ein, dann ist dann eigentlich bei mir die Ruhe da.
Aber gibt dir denn nicht diese Erfahrung aus 150 Gesprächen eine Sicherheit?
Genau, auf jeden Fall. Ja. Aber ich brauche vorher so einen, wie so einen Stadtplan so ein bisschen. Und wenn ich den Stadtplan einmal habe, wenn ich so Barcelona einmal verstanden habe, dann kann ich mich da auch viel freier drin bewegen und dann habe ich eine Lockerheit. Aber ich muss es einmal so checken und ich brauche aber nicht mehr so lang auch. Also das geht dann, ich weiß dann auch schneller, wie ich irgendwie so ein, wie ich mir den Stadtplan von der Person oder so, wie ich den so mir angucken kann, ja.
Bin mal gespannt, wie mein Stadtplan aussah. Wahrscheinlich wie so ein Dreijähriger, der mit zwei Stiften auf so einem
Istanbul.
Istanbul.
Und hast du denn Momente mal aus dem Beruflichen raus, wo du sagen würdest, da, weil nochmal, wenn ich mir dich hier so anhöre, habe ich manchmal das Gefühl, es muss auch eine teilweise Maskierung von dir geben, weil doch dahinter auch ein Vater ist, der vielleicht mal zu Hause aus eben angerissen wütend wird, wenn der Sohn schon wieder die tausendste Ausrede bringt, weil er nicht an den Schreibtisch getackert werden möchte. Es muss einen Mann, Freund, wie auch immer geben, der vielleicht mal sagt, ey, hier ist eine Beziehungskrise. Sitzt und redest du dann so, wie du da sitzt, weil du bist, finde ich, immer so ein totales Idol im Sinne von, ne, so Atze nickt die ganze Zeit ruhig und diese Seeoberfläche, wo sich wenig wählt, im total Positiven gemeint. Ja. Ist das, und ich meine Fassade jetzt hier nicht negativ, sondern ist das etwas, was du auch nach außen darstellst, obwohl es innen dann manchmal auch ganz anders aussieht, gerade im Privaten, oder hast du das selbst dann da, dass du sagst, hier ist meine ruhige Stimme, meine ruhige Art und ich habe die Sachen im Griff. So fühlt man sich bei dir hier im Hotel.
Ja, also ich habe das, also was ich wirklich gelernt habe, ist, das ist dann durch Meditation und so einen ganzen Kram zu merken, okay, jetzt werde ich unrund und jetzt ist es irgendwie, jetzt bin ich nicht klar. So und bin schlafschlecht oder bin irgendwie unkonzentriert oder bin irgendwie so, irgendwie unrund, genau. Und dann, wenn ich das merke, dann ziehe ich mich zurück. So, dann merke ich, okay, ich muss irgendwas machen.
I'm sorry.
Um für mich so wieder klar zu werden. Also damit ich das nicht, und gar nicht so sehr, damit man nicht denkt, dass ich unrund bin, sondern ich,
ach so.
Überhaupt nicht, sondern eigentlich für mich, weil ich merke, okay, irgendwas, es scheint hier irgendeinen Mangel zu geben. Deswegen bin ich so, deswegen bin ich gerade nicht irgendwie zentriert. Da muss ich gucken, was dieser Mangel ist. Und meistens ist bei mir der Mangel, nicht Zeit für mich zu haben oder, keine Ahnung, Natur zu sein, so runterzufahren. Also wenn die Stäbe zu hoch gefahren sind, dann habe ich das. Und das versuche ich dann, weil ich merke, genau, wenn ich diese Ungeduld habe, ob das jetzt beim Sohn ist oder auch auf Arbeit mit Mitarbeitenden oder wie auch immer, dann merke ich, okay, das sind ja nicht die, in dem Moment, klar können die auch mal nerven, aber eigentlich, ich merke, ich bin irgendwie, meine Zündschnur ist sehr kurz, und da muss ich irgendwie gucken, wie ich da hinkomme. Und also meine Frau musste da lange lernen damit, so dass das so ist, wenn ich zum Beispiel krank bin, dann ziehe ich mich komplett zurück. Das ist wie so der englische Patient, Tür zu, abdunkeln, und dann für mich sein und das irgendwie so, und da habe ich also so das merken, okay, dann wieder so gesund werden.
Ja.
So für mich aber eigentlich. Und es ist nicht so, dass ich kann total gut, also ich habe so meinen Dorfältestenrat, den ich immer anrufen kann, wenn ich irgendwie Probleme habe und oder Fragen habe und so weiter und so fort. Das ist es überhaupt nicht, aber ich, dieses so ein gesund sein, das heißt aber auch nicht leisten müssen oder so, sondern einfach so ein Gefühl von Geradlinigkeit, ja.
Und gibt's in dieser Welt überhaupt Raum für Masken? Also gibt's Fassaden, wo du sagst, da trete ich auch mal hinter? Weil ich zum Beispiel persönlich für mich merke, du lebst es ja quasi, dass wir bestimmte Sachen nach außen darstellen und haben, aber eben auch immer wieder diesen Moment haben, wo wir uns bewusst vielleicht mit bestimmten Sachen nicht so hundertprozentig authentisch zeigen und das auch nicht als was, ich zumindest gar nicht als was Negatives wahrnehmen, sondern als einen Schutzmechanismus auch, der sehr natürlich ist. Gibt's Masken im Leben, Matze Hilschers?
Also mein Bestreben ist, so wenig wie möglich zu haben.
Die Frage, die sich mir gerade die ganze Zeit stellt, ist, wie gesund ist das? Weil ich immer denke, bei den Sachen, auf die wir so kritisch gucken, das haben wir jetzt, glaube ich, bei diesen Fassaden und Masken gerne in dieser voll authentischen Welt, immer in dem Bestreben, es hat ja auch eine andere Seite. So sehr frage ich mich dann, wieso gibt's das? Wieso machen Menschen das? Wieso leben Menschen Etikette? Wieso bleib ich bei Atze zumindest so lange, wie ich noch irgendwie denke, ich sollte hier sitzen bleiben, obwohl ich eigentlich auch an dem Abend, wie du gesagt hast, echt fertig war. Ich hätte auch um 9 Uhr gehen können, ja, nach dem Motto, ne?
Wäre mir auch lieber gewesen. Entschuldigung, konnte ich gar nicht auslassen. Ja, natürlich versucht man ehrlicher zu leben, sich selber gegenüber ehrlicher zu sein. Nur zu 100% wird es natürlich nie gelingen. Und vielleicht ist dann auch ein Umgang als soziales Wesen mit anderen gar nicht mehr möglich, wenn du in jeder Situation immer absolut ehrlich bist. Da gibt's Filme, gibt's Bücher drüber. Das, ne, ist irgendwie, es gibt ja auch ein Schmiermittel der Gesellschaft und für dich als soziales Wesen, dass du mit Leuten umgehen musst.
Ja, das sowieso, das ist ja vollkommen, also ich glaube auch, aber das ist so ein bisschen, bestenfalls hat man ja, weiß man für sich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut.
Ja, es geht ja auch immer von bis, ne? Also ja, genau. Von Schmierentheater bis verständlicher Höflichkeit.
Also authentisch, weil das wird ja oft benutzt, das Wort ist,
genau.
Eigentlich geht's erstmal darum, muss man das ja für sich erstmal selbst wissen.
Ja.
Also so. Und
bevor du echt sein kannst, musst du wissen, was du bist.
Ja,
ja, voll. Ja, ja.
Und das ist, und wenn man das irgendwie so ein bisschen, und sorry, geht heute nicht, manchmal ist es so und dann muss das auch so sein, finde ich.
Aber das ist ein Bereich, wo ich finde, dass Masken was grundsätzlich eher Gefährliches haben. In diesem privaten Bereich, wo wir gesagt haben, am Anfang mal so 90%, wenn man die da offen liegen hat, das ist gar nicht so verkehrt. Ich denke aber auch an Momente, wo du mir schon mal gesagt hast, ey, wenn ich dann nicht gut drauf bin, ich gehe auf die Bühne rauf, da sitzen 5000 Leute, die haben 30 € oder sowas bezahlt, ja, die wollen einen geilen Abend haben. Wenn ich jetzt keine Maske anlege, ist das einfach nur asozial. Und das zum Beispiel nehme ich an im viel kleineren Maßstab wahr, dass ich manchmal so denke, einerseits will ich ehrlich und authentisch, um das komische Wort nochmal zu benutzen, mit meiner Community auf Instagram, die mir irgendwie schon auch was bedeutet, weil es eine sehr schön gewachsene und sehr ehrliche ist, die mir viele gute Nachrichten schreiben, will ich denen was geben da und spiegeln. Aber ich weiß auch genau, dass ich bestimmte Sachen zum Beispiel nicht spiegel und teile und die einfach vielleicht auch manchmal an einem Tag, wo es mir nicht so gut sind, hinter einer Maske sind, weil ich denke, es ist von mir eine ganz bewusste Entscheidung, nicht alles zu offenbaren. Und ich hoffe, dass die Leute wissen, dass Instagram irgendwie auch eine Plattform ist, wo eben vieles maskiert ist, gefiltert ist und ähnliches, und denke mir, das ist in dem Rahmen, ist es keine Lüge, sondern es ist halt einfach ist es der Rahmen dessen, wo es normal ist. Und finde das dann zum Beispiel was total Wertvolles, dass das auch okay ist. Dass mir jetzt niemand ankreien würde, ey, du wirkst immer strahlend und happy und gut drauf, wir sehen aber deine Augenringe. Da muss ich dann einfach nichts zu sagen, weil das ist halt mein privates Thema. Oder so genauso wie Atze habe ich auch Themen, wo ich sage, da rede ich einfach öffentlich nicht drüber. Bei Talkshows sage ich vorher, darüber bitte nicht sprechen. Oder wenn darüber gesprochen wird, sage ich, weiche ich aus. Weil ich genau weiß, hier ist mir jetzt eine Maske lieber, als dazu was zu sagen.
Ja.
Oder? Da hat doch die Maske was total Positives.
Finde ich total.
Und das hast du aber auch?
Das habe ich auch.
Okay.
Ja,
das, okay, weil du klingst...
Und das war ja deine ursprüngliche
Frage. Das war die ursprüngliche Frage, weil ich halt so denke, wenn man dich so sieht, dann denkt man... Da sitzt der Typ, der niemals irgendwie betrügen könnte, so ein total guter, ehrlicher, offener, ausgeglichener Typ. Und wirklich positiv gemeint. Nicht jetzt, es gibt ja manchmal diesen schäbigen Begriff gut Mensch, sondern einfach ein toller, so.
Ja, das meine ich. Aber ich meine, ist ja auch der Erfolg auch dieses Podcasts.
Exakt. Und ich habe mich gefragt, kann das sein? Kann es so jemanden geben oder hat auch Matze Masken?
Ja, also wie gesagt, ja. Und aber ich versuche das nach und nach wirklich so wenig wie nur irgendwie möglich. Und dann aber nicht im Sinne von, ich bin jetzt, wer wird dann immer gesagt, Kinski, sollen sie alle mitmachen, wenn ich wütend werde, sondern dann merke ich, wenn ich so drauf bin, bin ich einfach kein guter Teil für diese Runde jetzt gerade. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, aber wenn ich jetzt denke, ich habe heute richtig Bock auf Krawall. Also im Sinne von ausgehen, durch die Stadt rennen und Action sozusagen. Dann weiß ich, meine 2, 3 Kumpels, die ich anrufe, mit denen ich das machen kann, das muss ich dann nicht mit den anderen dreien machen. Also dann brauche ich aber auch nicht was vorspielen oder so. Und die sitzen jetzt am Tisch und will ich sagen, Leute, ihr wollt heute essen, das machen wir jeden Freitag. Ich habe halt so Bock, irgendwie 3 Tage wach zu bleiben. Ich komme heute nicht zum Schach spielen. Und dann ist es auch okay. Also so ich eher das, und ich versuche aber auf einer Bühne, und das ist, glaube ich, auch ein Riesenunterschied zu so, also ich glaube, ich könnte, also ich habe auch schon das ein paar Mal erzählt, dass ich habe wirklich eine Bühnenangst, allein auf eine Bühne zu gehen. Und ich glaube, dass Hotel Matze oder wie die Gespräche sind, ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag hätte und ich habe eine Live-Show, ich bin in Hamburg und es ist, geht mir heute nicht so besonders gut. Ich glaube, der Raum ist dafür da, das zu sagen. Also ich glaube, ich
auch müsste, auf der Bühne.
Ja, glaube ich ja. Ich glaube, ich könnte sagen, ach, ich Leute, heute ist es irgendwie so und so. Ich freue mich auf den Abend, aber ich bin so ein bisschen, mal gucken, was wir daraus machen.
Boah. Ach so, das so, aber nicht abzusagen.
Nein, nicht abzusagen. Ja, okay. Nee, aber anzusprechen, auch cool. Anzusprechen und zu sagen, oder also vielleicht ist es auch nicht das allererste, wo man rauskommt, aber.
Wollte ich gerade sagen, okay, wenn du damit auf die Bühne kommst, ist schon, da musst du schon ganz schön ackern danach.
Da musst du ackern. Ja, aber es ist manchmal, ich stelle mir das eigentlich, wenn das jemand. Also so, ich finde ja, auf eine Show zu gehen, wenn ich irgendwie sehe, eine Band, die spielt jetzt einfach nur gerade rund und ich sehe an, die haben gar keinen. Ich habe mal Katy Perry gesehen. Und Katy Perry, ich fand das so super, weil das war deren 175. Show. Und die wussten überhaupt nicht, wo die sind. Also das war auf jeden Fall völlig zu sehen.
Länger keinen Schrank ausgewischt, ja.
Lange kein. Und Katy Perry hat das Ding durchgespielt und ich habe mir aber vor allen Dingen die Bandmitglieder angeguckt. Das war so herrlich. Das war alles Playback. Und die haben, also sie hat richtig gesungen, aber die haben nicht, der Gitarrist hatte kein Kabel mehr drin und nix. Okay. Und die haben sich einen Spaß draus gemacht. Das war so herrlich, das zu sehen, wie, also als Laie hat man das nicht gesehen, aber wenn man irgendwie lange Musik macht, hat man genau gesehen, da ist wahrscheinlich jetzt irgendwie gerade der Garde-Roubier irgendwie spielt gerade Gitarre, weil das alles so, und das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken, weil die nicht irgendwas erfüllt haben. Und ich habe mal Depeche Mode gesehen bei Rock am Ring, da dreht sich Dave Gahan dreht sich um zum Schlagzeuger und macht Gant sozusagen. Und das fand ich toll, so einen Moment zu sehen. Also das haben die vorne nicht gesehen, aber ich stand am Bühnenrand, habe das gesehen und fand das irgendwie, das ist cool. Das ist irgendwie, und ich bin noch viel größerer Fan geworden.
Aber das ist doch eigentlich genau der Moment, der hier heute so ein bisschen auch das beschreibt, worum wir uns drehen. Nach hinten dreht er sich und gähnt und dann dreht er sich wieder um nach vorne und wird eine Show abliefern, die da 15.000 Leute am Ende zufrieden nach Hause gehen lässt. Mhm. Zum Glück hat er eine Maske in dem Moment. Mhm.
Guter Punkt. Der hat natürlich auch wirklich alles gesehen. Nur bei, wenn du Depeche Mode sagst, bei denen kannst du ja davon ausgehen, dass sie Bock haben, auf Tour zu gehen. Mhm. Weil sie sind so reich, sie müssten nie wieder auf Tour gehen.
Ja, die haben wirklich Bock, das stimmt. Hattest du schon mal einen Moment auf der Bühne, wo du eigentlich gar keinen Bock hattest und das du wirklich durchziehen musstest?
Ach, das kommt schon mal vor, wenn mal wieder hart gefeiert wurde und so der vierte Tag schwerfällt. Aber wirklich, ich erzähle es nicht, weil es so schön klingt, aber sobald ich die Bühne betrete, ist das alles weg und ich habe richtig Bock. Immer. Auch wenn ich Fieber habe.
Und auch wenn gerade depressive Momente im Leben sind? Ja,
im Gegenteil. Dann ist das hilft mir total.
Ja.
Wenn ich so ein bisschen melancholisch bin, dann weiß ich, wenn ich auf der Bühne stehe, geht's mir gut.
Und du bist dann aber, ist das Atze-Programm, was auch an Sonnenscheintagen, also ist dann genau das Gleiche. Die Witze sind, also du bist dann nicht dunkler an deinen Witzen oder so, sondern du ziehst es dann.
Aber manchmal sind solche Abende sogar besser. Da irgendwie rufen die manchmal so eine Magie hervor, dass man sich da so reinfallen lässt und man gibt sich innerlich auf. Das kennt wahrscheinlich jeder Bühnenkünstler, man gibt sich auf, weil es einem egal ist. Und dann kommt man in so einen Flow, hatten wir ja auch schon als Thema, und wenn du dann merkst, das Publikum geht mit, dann schaukelt man sich gemeinsam hoch und man ging vielleicht depressiv auf die Bühne und kommt total euphorisiert wieder runter.
Also wir haben heute gelernt, Schrank auswischen und vor vielen Menschen Witze erzählen.
Ja. Ciao. Ja, oder viel recherchieren. Wir haben über Zweifel gesprochen. Und das Gespräch hatten Leon und ich letzte Woche, wo ich gesagt habe, ja, du hast doch einfach Lust auf Zweifel. Und ein Wissenschaftler muss ja auch Lust auf Zweifel haben.
Oh, das ist aber gut.
Das ist gut. Das war auch gut, dass du nochmal so klar gesagt hast. Das hat mir auch nochmal nachgehalten, weil ich gedacht habe, es ist auch unangenehm zu zweifeln. Das haben wir eben auch gesagt. Es ist ja nicht schön. Du sitzt da nicht und denkst dir, ach geil, dass das alles ungewiss und komplex und schwierig ist. Und dass es dann noch drei Studien zum Thema Hunger gibt, die du noch nicht gelesen hast. Sondern es fühlt sich nicht gut an, so, aber dass du daraus was Positives ziehen kannst, beziehungsweise dass das dein Anspruch ist, um zur Erkenntnis zu gelangen, das war ja das Markus-Gabriel-Gespräch. Mhm.
Aber Zweifel, das führt ja bei dir auch zu einem Flow.
Richtig,
ja.
Richtig.
Und darum geht's ja, ne? Dass man was findet, wo man in den Flow kommt.
Das Buch ist fertig geschrieben, kommt raus.
An Weihnachten ungefähr habe ich es abgegeben gehabt. Im Januar, das ist das letzte Kapitel, ist ja Zufriedenheit und ob man mit Geld Zufriedenheit kaufen kann. Und da gibt's eben diese Tipping Point Theorie. Irgendwann knickt das ein, dass so bei 75.000 Euro Netto-Jahreseinkommen Schluss ist, dass danach Geld nicht mehr wirklich glücklich macht. Dann kommt jetzt eine neue Studie im Januar raus und sagt, Moment mal, wir sehen das methodisch mal so, so, so. Da waren viel zu wenig Millionäre in der Studie. Wir können überhaupt keine Aussagen über die richtig Reichen machen. Die brauchen wir mal dazu. Und wir haben das nochmal neu nachgerechnet. Und guck mal, plötzlich sieht das ein bisschen anders aus. Und du denkst, aha.
Und du bist doch, ich kenne dich, du bist doch schon wieder sauer auf die alte Studie.
Natürlich stinksauer. Ja. Und nee, weißt du, bin ich am sauersten auf mich selbst, weil ich denke, fuck, da setzt
du drauf reingefallen bist.
Mit dem Forscher hättest du sprechen müssen über seine noch unveröffentlichte Studie schon im Dezember, weil ich das eben immer wieder gemacht habe, mit den Stars jeweils über die noch unveröffentlichten Sachen zu sprechen. Und das ist der letzte Nachsatz, der letzte Teil vom Nachsatz des Buches ist ja Ala Harari, Professor Harari.
Fand ich auch gut.
Mit seinem tollen Buch, Eine kurze Geschichte der Menschheit. Da hat er hinten drin oder im zweiten Buch, wenn hier Fehler drin sind, schreibt mir und geht da ganz offen mit um. Und das mache ich auch. Und ich betrachte das dann eher noch nicht als Fehler, sondern einfach als, es wird weiter gezweifelt und so entsteht neue Erkenntnis. Und dann bleibt es ja eine Reise. Und dann bleiben vielleicht Fragezeichen. Und ich weiß immer noch nicht, wer ich bin, aber...
Ja, aber dann bist du doch der Außenminister des Zweifels sozusagen. Ich wollte jetzt Botschafter sagen, das war mir zu klein.
Gefällt mir viel besser. Ja,
Außenminister des Zweifels ist doch...
der Präsident of Schrank und ich bin der Außenminister des Zweifels.
So können wir zusammen leben.
Auch schön.
Schön.
Wollen wir langsam unseren Kreis schließen oder wie ist für euch?
Für mich ist alles schon sehr...
Ja, sehr ja, also, ja, ich sag mal ganz ehrlich... Wenn wir jetzt weitermachen, dann langweile ich mich.
Das wollen wir nicht riskieren.
Keine Masken heute.
Oh Gott.
Ich würde dann zumindest, ob das in eurem Teil drin ist, könnt ihr dann selbst entscheiden. Aber ich habe ja so immer Schlussfragen.
Oh, ja bitte.
Dafür
sind wir hier.
Dafür seid ihr hier. Leon, was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst?
Geduldig sein und die schönste Studie im Buch, die eigentlich vorkommt, ist die, wo die zeigen konnten, dass geduldige Menschen nicht nur die dicken Bretter bohren, sondern sich dann auch Zeit nehmen, um das Erreichte irgendwie für sich zu verarbeiten und zu genießen. Und das ist beim Buch so ein Moment, wo ich dich nach wie vor im Ohr habe, friere den schönen Moment ein, das versuche ich gerade. Das hat jetzt geklappt, das ist fertig, das war für mich ein riesen Meilenstein. Der Weg dahin war schön, aber an vielen Stellen auch hart. Und jetzt mal zu genießen, dass das fertig ist und dass das offenbar viele lesen möchten, das jetzt noch nachhallen zu lassen. Das hoffe ich beantwortet die Frage, da bin ich gerade dran.
Und beim letzten Mal, weißt du noch, was du beim letzten Mal gesagt hast?
Nee.
Du hast beim letzten Mal gesagt, Selbstmitgefühl.
Stimmt. Haben wir nicht drüber gesprochen. Das war ist ja auch ein Kapitel im Buch. Du merkst, das sind die Themen, die mich wirklich umtreiben, weil ich da so in der Tiefe bin. Das hat sich gesteigert. Dieses, ich bin nicht mehr so streng zu mir, wenn was nicht so ganz so klappt oder wenn ich... da etwas vermassle oder auch irgendwie ganz außerberuflich am Boden bin oder irgendwas nicht toll ist, dann zu sagen, ich trete nicht nach, sondern ich strecke mir eher die Hand aus, das muss ich sagen, hat durch dieses Kapitelschreiben, was da damals ja noch nicht fertig war, aber jetzt eben fertig ist, dann nochmal sehr geholfen. Ja?
Atze, ich stelle dir eine andere Frage. Was möchtest du gewesen sein?
Nix.
Das hat sich nicht verändert, ne?
Hat sich nicht verändert, nein. Von mir soll nichts überbleiben. Ich in Ruhe, in Vergessenheit geraten.
Das kann man nicht so ganz fassen, oder?
Also ja.
Ja, wirklich, das ist mein ehrliches Gefühl. Ich möchte für nichts stehen und auch nichts hinterlassen.
Ja.
Außer
lange Flure und ausgewischte
Schränke. Sehr viel Harmonie.
Sehr viel Harmonie.
Ja, das ist vielleicht dann die ehrliche Antwort. Könnte man jetzt natürlich noch weiter ausbreiten. Ich möchte natürlich das alles sagen, aber doch ein netter.
Auch doch ein netter.
Doch ein netter Kerl.
Buchtipps, frage ich immer am Ende. Du hast mir beim letzten Mal den oft zitierten Kollegen Homo Deus empfohlen.
Stimmt, Harari.
Harari, genau.
Haben wir schon Max Frisch hier empfohlen? Homo Faber?
Ja, immer wieder, ne? Immer wieder Homo Faber.
Aber
ja,
bei mir noch nicht empfohlen.
Nee, also nee, tun wir hier nicht.
Ist fast unsere Bibel, ne?
Ist insofern unsere Bibel, weil das ja ein Buch ist, wo ein Ingenieur in diesem Hamsterrad drin ist, in dem wir alle drin sind. Es ist knackig und kurz. Es ist ein unglaublich dramaturgischer Plot.
Wir dürfen nicht zu viel verraten. Er verliebt sich auf den ersten Blick in seine Tochter. Ich habe ja im Nachhinein gedacht, es ist weniger Liebe, es ist mehr ein, er lernt das kennen, was ihm fehlt, wo er immer dran vorbeigerannt ist. Und das macht was mit einem.
Ja, es geht um die Existenz.
Ja.
Homofrau von Max Frisch.
Ja.
Da seid ihr euch einig. Sehr gut. Dann die letzte Frage, auch heute die letzte Frage vielleicht. Eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Und Atze, was würdest du heute draufschreiben wollen?
Es tut mir leid, wenn ich
draufschreibe. Was tut dir leid? Die Botschaft von Lanz jetzt oder ein anderer Scheiß? Ich wollte gerade sagen,
alles leid.
Endest du es nicht. Tut das mir leid. Ich schon gedacht.
Es tut mir leid. Weißt du noch, was du beim letzten Mal draufgeschrieben hast?
Wahrscheinlich nimm dich nicht so wichtig oder so. Ja, ne?
Aber heute ist es tut mir leid.
Es tut mir leid.
Ja, das finde ich gut. Und Leon?
Ja, der tickert gerade noch.
Ey, stell mir vor, du fährst daher, aber du musst ja nicht mal Atze Schröder drunter stehen. Vielleicht ohne wären sogar noch besser. Da steht riesengroß, es tut mir leid. Ja,
wobei das fies ist, dass diese ganzen schäbigen Consumer Goods Konzerne diese Ideen mittlerweile für mich kapern. In so Schriftarten, die so ein bisschen wiedererkennst, als eine blöde Katjes-Werbung. Ich glaube, ich würde draufschreiben, sei nicht so authentisch.
Mhm. Also das Wort mögt ihr heute nicht, ne? Authentizität.
Ich mag das Wort, aber ich mag, glaube ich, diesen Anspruch nicht. Ich glaube, es hat was Gefährliches, den Anspruch zu haben, ich muss echt sein, weil man sich dadurch festlegt, wer man denn sein wollen würde. Und ich glaube, diese 10% manchmal geheim nur für sich zu haben, hinter einer Maske oder wo auch immer du hinter versteckst, das ist in dieser Welt, die immer fordert, kehr alles nach außen, zeig alles, vielleicht auch ein gesundes, kleines Restmaß. So?
Ich ahne, worauf du hinaus willst. Auch über auf die Überindividualisierung unserer Gesellschaft. Geht mir auch so zunehmend auf den Keks, dass dieses Ich, also das westliche Ich im Gegensatz zum asiatischen Wir, geht mir auch langsam, aber sicher auf den Keks. Und da hat mir doch letztens noch ein älterer Freund gesagt, ich habe auch so erzählt, habe ich das gemacht. Dann nahm er mich so am Arm und sagte nur, ja, ich, das sagt sich so leicht. Das hat mich wochenlang beschäftigt.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Und Matze, wir haben ja schon festgestellt, dass du hier habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, gar nicht so gerne hinter deine Masken gucken lässt und uns aber zugestanden hast, dass es welche gibt. Und
trotzdem authentisch
wird. Selbst absolut. Und nicht nur das, sondern auch, wie gesagt, für uns beide, glaube ich, ein großes Podcast-Idol sowieso bist und für immer bleibst. Wir kommen nicht unvorbereitet hier zu dir ins Hotel, sondern wir haben auch Schlussfragen. Und weil bei uns immer die Community auch zu Wort kommt, tut sie das jetzt. Mhm. Caro Koss fragt, von wem möchte er, sprich du, gerne mal interviewt werden?
Oh, das ist eine gute Frage, liebe Caro. Ich bin sehr ehrlich, habe ich niemanden. Also es gibt Menschen, die ich wahnsinnig super finde, wie sie Menschen interviewen. Aber dann geht's mir immer eher so, dass ich denke, ich würde wahnsinnig gern, dass Joe Rogan mal Oprah Winfrey interviewen würde. Das fände ich cool. Also ich hätte gar nicht so sehr eine Freude daran, dass jetzt Joe Rogan, den ich für einen fantastischen Interviewer halte, oder Oprah wiederum, dass die mich interviewen, sondern ich fände es, also das wäre für mich so ein Match made in heaven, dass die beiden sich gegenseitig interviewen. Also das ist eher das, was ich sehen wollen würde. Und das, es ist, ich habe gar kein Interesse, dass Oprah mir irgendeine Frage stellt, sondern ich hätte wahnsinnig viele Fragen an sie oder beziehungsweise fände es, also ich habe jetzt nicht jemanden, wo ich denke, Mensch, das wäre aber klasse, dass der mich mal interviewt.
Weißt du, was ich gerade denke, warum ich finde, dass bei dir dieses authentisch sein und dieses Ich so auch so viel okayer wirkt als bei vielen anderen, weil es bei dir gefühlt so wenig um ich geht, oder? Es geht immer wieder ganz schnell weg von dir. Du sagst jetzt nicht, ich will dahin und von der berühmten Person da mal die Bühne kriegen, sondern gebe es an zwei andere ab. Hatten wir eben genauso ähnlich auch.
Ja.
Und das ist das, was man so angenehm empfindet.
Finde ich auch. Ganz viele Fragen, unter anderem auch Katrin Lutheri. Warum kannst du so gute Fragen stellen? Kann man das lernen? Und das finde ich auch spannend, weil du am Anfang diese Methode beschrieben hast, dass du da losgezogen bist und dich das gefragt hast. Gibt's da einen Hebel? Hast du einen Tipp? Wo können wir sowas nachlesen?
Ach so. Ich finde eigentlich Neugierde.
So einfach?
Finde ich schon.
Also du würdest tatsächlich sagen, interessiert dich einfach dann in dem Moment wirklich.
Es interessiert, also ich habe wirklich Caro Herford, um die auch jetzt nochmal wieder mal zu nennen, ich habe die, glaube ich, zur Weißglut letzte Woche getrieben, weil ich immer wieder nachgefragt habe. Und es wird mir manchmal, wenn es jemand negativ meint, gesagt, der fragt so lange, bis er die Antwort kriegt, die er hören will.
Na ja.
Das stimmt aber nicht. Ich frage so lange nach, bis ich es wirklich begreife.
Ah, okay.
Und es ist dann manchmal so, das ist also mein lieber Kater Max, der hat dann angerufen heute und meint, ja, das habe ich dann einfach echt nicht mehr verstanden, was du da noch wissen wolltest. Ich habe das jetzt mal rausgenommen. Und ich dachte, das ist okay. weil ich dann für mich denke, erfahren zu haben, aber und ich glaube wirklich, dass es Neugierde ist und das, ja, Neugierde ist, glaube ich, so das. Und dann gibt es natürlich auch diese, also Neugierde, es ist ja auch nicht immer nur die andere Person, sondern das ist ja immer auch, ich lerne ja auch immer von euch, also für mich, also ich lerne mich ja, indem ich euch besser kennenlerne, ja auch mich besser kennen. Also es ist nicht nur, also das ist schon auch egoistisch.
Da wollte ich jetzt mal, da sind wir mal bei dir.
Ja, ich meine, kann es denn irgendwas geben ohne einen Egoismus?
Ja, glaube ich.
Warum auch? Allerletzte von Franzi Fsch. Welcher Gast hat dich am meisten überrascht? Und ich finde, das ist ein schöner Schluss, weil dieses Überraschen wird ja bedeuten, dass er hier anders ist, als du vielleicht von außen erstmal denken konntest. Thema Fassadenmasken, was war dahinter? Gibt es da jemanden, wo du sofort denkst, das war so ganz anders?
Oh. Ja, also wir nehmen jetzt die Person, wo wir sagen würden, das hat mich so richtig, das hätte ich nicht gedacht, dass, ja, weiß ich sofort, Luke Mockridge. Da habe ich, das war ein Gespräch, wo ich schon dachte vorher, ach, das wird bestimmt, also es wird super, aber der hat sich, finde ich, in einer Art und Weise geöffnet, die ich nicht erwartet hätte. Also wo ich dachte, also wo ich mir schon gewünscht habe, dass man in etwa dahin kommen würde, aber der hat nach 15 Minuten war der schon da, wo ich dachte, da sind wir vielleicht mal so nach anderthalb Stunden oder so. Und das hat mich total überrascht. Also da war ich wirklich, also bin ich noch heute völlig platt gewesen. Und das erste Mal, dass mir das aber so derartig passiert ist, war mit Nora Tschirner hier im Hotel, weil sie, da hatte ich, meine Vorbereitung war voll auf Humor eigentlich. Und sie erzählt mir von ihrem Burnout und von ihrer Depression. Und das war, und da habe ich natürlich dann sofort die Zettel irgendwie liegen lassen und so. Und das hat mich total, also das hat mich auch total überrascht und damit habe ich nicht gerechnet. Genau. Und deswegen sind eigentlich die beiden, Nora und Luke, für mich irgendwie so stellvertretend für so, das hat mich sehr überrascht.
Ja, in dem Luke-Interview fand ich sein Beispiel von der Erfolgstreppe so toll. Er sagt, du rennst dann hoch und bist irgendwann am Ziel, das, was wir heute auch schon hatten. Du reißt die Tür auf und siehst, da ist nichts dahinter.
Ja, nichts, ja. Das ist, das haben wir heute, das stimmt, das ist nochmal ein schönes Bild, ja. Ja, fand ich,
überhaupt die Türen, ne? Auf Fluren und in Köpfen, auf Bühnen oder hier im Hotel. Die scheint es ja zu sein, dahinter zu gucken. Das hast du mir irgendwo gesagt. Ich gucke hinter jede Tür.
Ja.
Das habe ich mir auch gemerkt.
Ja, das ist deine Neugierde.
Das ist deine Neugierde.
Du kommst noch
jede Scheißklappe auf und guck, was in der Box ist. Und ob es ein Kapuzineräffchen ist oder irgendein.
Ja. Ich quatsche auch jeden an.
Fernsehmoderator.
Ja. Ich glaube die Neugierde und die Freude am Zweifel, das eint uns doch.
Ja. Unbedingt. Wir wollen es wissen.
Wir wollen es wissen. Schön, dass wir zusammen hier waren. Das war für mich ungewöhnlich. Normalerweise immer 1:1, aber ich fand das total schön, dass wir mal so in dieser Runde zusammensaßen und das irgendwie. Ich weiß nicht, wann wir genau angefangen haben, das Interview sozusagen oder das Gespräch öffentlich zu führen. Also relativ schnell.
Ja, könnte sein. Ich habe mich auf jeden Fall sehr darauf gefreut, zu Recht, wie sich herausstellt.
Vollprofi, der du bist, habe ich dich irgendwann mit dem Finger auf diese Recordbox klicken sehen, als es hier schon gefühlt sehr heiß wurde.
Ja, ich habe mich kurz geärgert, ich habe eine Minute zu spät angemacht. Aber hey, ein bisschen bleibt doch noch was unter uns, würde ich sagen. Tschüss, ja. Tschüss.
Einen berühmten 10%.
Wow. Die 10%.
10%. Puh, was ein langes Gespräch, oder?
Ja, einerseits lang und andererseits, also für mich persönlich verflog die Zeit. Ich hätte da nicht sagen können, wie lange wir da jetzt saßen, als es so lief.
Du schon. Aber ich war so im Tunnel nachher, dass ich zu Fuß zum Hotel gelaufen bin.
Echt?
Die 2,5 Kilometer. um den Kopf mal wieder frei zu kriegen. Aber das war schon interessant. Ich habe mich dann immer gefragt, gibt es eigentlich in Berlin eine Ausgangssperre?
Müsste es eigentlich noch gegeben haben in diesem Moment, ja.
Okay, gut, dann hat mich einfach keiner gesehen. Ich bin da lang geschlichen zum Hotel und habe die ganze Zeit gedacht, naja, hoffentlich überfällt dich keiner. Aber damit hat wohl keiner gerechnet, dass ich da lang schlurfe.
Kein Mensch wird sich trauen, Atze Schröder, den ehemaligen wie Trapezturner, von hinten anzufallen. Schon gar nicht in Berlin.
Trapezturner, ey. Hast du
nicht so
auch, was? Du hast auch eine Art, die Dinge einfach so schlecht und klein zu machen.
Moment. Trapezturner ist doch, was warst du? Du warst doch Leistungsturner. Den verprügelt doch keiner.
Natürlich, deutscher Meister im Geräteturnen.
So, bitteschön, Entschuldigung.
Trapezturner, ey, das klingt ja nach Zirkus Varieté. Das kommt vielleicht irgendwann mal im Spätwerk meiner Karriere.
Der Bauchredner Atze Schröder mit seiner Mallorca-Plauze. Das ist ein schönes Wort. Wir haben noch was für euch, liebe Leute, denn es gab immer mal wieder so diesen Moment, wo ihr gemerkt habt, dass ich total begeistert diese Stellen aus dem Buch hatte und deswegen habe ich Matze nicht vom Haken gelassen, ohne ihm zwei signierte Exemplare aus den Rippen zu leiern. Und jetzt kommt der Oberclou. Ihr könnt uns schreiben, was da drin stehen soll und für wen das sein soll. post@leonwinscheid.de. Wer Lust hat auf Matzes Buch Die Schule meines Lebens mit persönlichem Gruß drin. Wenn ihr mir noch eure Adresse dazu schreibt, kümmere ich mich darum, dass Matze das reinschreibt und ich würde dann den Briefumschlag anlegen, in den Briefkasten, da gehört er, reinschmeißen und dann kriegt ihr das Buch.
Na, und bitte.
Das wäre doch was, oder? Ansonsten. Ja, das
ist Wahnsinn. Ich kenne wirklich Freunde um mich herum, wenn die nicht jetzt in absehbarer Zeit ein Buch mit Signatur von dir überreichen, dann ist zu Hause Schluss.
Guck an.
Wäre vielleicht auch demnächst mal ein Thema. Richtig Schluss machen, ne?
Richtig Schluss machen ist auf jeden Fall auf unserer Agenda. Ihr wisst auch, liebe Leute, ihr könnt uns alle weiterhin gerne Themen vorschlagen. Schreibt uns über die eben genannte Mailadresse oder bei Instagram oder sehr gerne auch in der Kommentarfunktion. Das kommt hier nicht nur an, sondern stößt uns auch immer wieder auf neue Gedanken. Jetzt, bevor wir aber das Thema für die nächste reguläre Folge am nächsten Dienstag ankündigen, gibt's noch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, eine ganz wichtige Bitte. Wir schrauben seit Wochen an der Depressionsfolge, Sonderfolge Depression, haben uns richtig viel Mühe gemacht, mit den deutschlandweit größten Expertinnen und Experten gesprochen, mit Betroffenen gesprochen. Wir haben mit Theresa Enke gesprochen über Robert Enke. Erinnert euch, der Fußballspieler, der Torwart, der Nationaltorwart, der sich das Leben genommen hat. Wir haben mit einer ganz jungen Frau gesprochen, die schon lange in Depressionen feststeckt und für sich einen Weg rausgefunden hat. Und jetzt, ich weiß, dieses Thema klingt erstmal düster, aber es betrifft erstens Millionen in Deutschland direkt. 5,3 Millionen Menschen sind von Depressionen betroffen. Und wenn wir das Umfeld dazu nehmen, sind es natürlich noch mal viel mehr. Und ich glaube auch, dass wir von dem Thema gesellschaftlich richtig, richtig viel für uns alle mitnehmen können, weil da so viel Menschliches drinsteckt, was man echt beachten kann. So, und diese Folge ist noch nicht ganz fertig und wir wollen die als Sonderfolge rausbringen und deswegen meinen wir ganz ernst, klickt bitte, falls noch nicht geschehen, unbedingt jetzt auf Abonnieren, denn sie wird irgendwann jetzt die Tage rauskommen und wissen selber noch nicht genau wann. Ihr werdet ja als Abonnentin oder Abonnent sofort darauf hingewiesen, wenn eine neue Folge da ist. Entsprechend wird sich das jetzt besonders lohnen, falls noch nicht geschehen. Das geht ja eigentlich in allen Apps und ihr signalisiert uns mit dem Abo natürlich auch, dass ihr Lust habt auf das, was wir machen. Depressionsfolge kommt jetzt ganz bald, wie versprochen.
Ist ja auch leicht gemacht. Kurz auf Abo geklickt, kostet ja nicht einen Cent mehr und schon ist man dabei. Ja, ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Düsteres Thema, aber das versprechen wir auch mit einem guten und irgendwie total konstruktiven Angang und ein Thema, was viel zu lange in der Mottenkiste im Tabuschrank hing. Da müssen wir ran. Das machen wir. Und ich würde sagen, Atze Schröder, gute Woche, oder?
Jetzt. Lieber, wenn du Atze Schröder. Ich glaube,
ach so,
bei dieser
Scheiße habe ich mir falsch gesagt.
Nein, das ist, glaube ich, eine Vermeidung von Emotionen. Das ist ja auch so, wenn man so Spitznamen benutzt und Allergie und so weiter. Das ist ein Unterdrücken von Emotionen.
Weiß ich,
und da müssen wir
nochmal
ran bei dir.
Da müssen wir nochmal ran, aber da kann ich auch den weisen Tim Melzer zitieren, der mich in seiner, als ich bei ihm zu Gast war, auseinandernahm, als ich ihn dann analysiert habe, was ich gar nicht vorhatte und meinte, ihr wollt immer überall was reininterpretieren. Ein bisschen witter ich das hier auch.
Ja, aber Uli Hoeneß hat auch zu einer Journalistin gesagt, ihr scheiß Journalisten, ihr wollt immer beide Seiten hören. Also in diesem Sinne,
okay, alles klar.
Ich nehme das als Freundschaftsbeweis.
Atze,
ja?
Mein Atze, niemals will ich dich
so
will ich
dich gut. Mon
tschüss,
Leon,
tschüss, tschüss.
Mon ami.
Dottore immer noch für dich. Ne?
Ja, Dotto.
Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.